Das Brot- und Buttergeschäft ist zurück. Gervin Price spielt eigentlich zwei überragende Tage, doch einmal sagt James Wade und einmal Wessel nein, Mann, und schnappen sich die ersten Titel der neuen Saison. Außerdem werfen wir den Blick auf den Auftakt der 15 deutschen Starter, der manchmal eher top und manchmal eher flop war.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Dartsline.de Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch in dieser Woche einmal, auch wenn die Woche schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Das hindert uns aber nicht daran, hier jetzt eine neue Folge zu produzieren. Und wenn ich sage, wir produzieren eine neue Folge, dann sitze ich hier natürlich wieder nicht alleine. Ich habe meinen wunderbaren Podcast-Partner zugeschaltet. Es ist Kevin Schulte. Schönen guten Abend, Kevin.
Schönen guten Abend und schönen guten Abend auch an alle, die zuhören, beziehungsweise guten Morgen oder guten Tag, wann auch immer ihr im Laufe des Mittwochs oder im Laufe der Folgetage eingeschaltet habt. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir ein bisschen warten wollen mit der neuen Ausgabe. Wir wollten den Pro-Tour-Auftakt in Hildesheim abwarten und jetzt können wir fachkundig drüber sprechen, über das Brot und das Butter. Sehr, sehr schön, dass du das hier schon mal erwähnt hast. Ist ja auch so ein bisschen mein immer wiederkehrender Satz, wenn es um die Players Championship Turniere geht. Aber ich glaube, das kann man gerade auf die deutschen Spieler ganz besonders beziehen. Denn klar, als Premier League Spieler musst du diese Turniere nicht performen. Aber wir haben doch einige Deutsche, die natürlich in ganz verschiedenen Karrierephasen jetzt sind und wo natürlich der Grundstein für alles Weitere bei diesen Turnieren gelegt wird.
Genau, und insbesondere über die Deutschen werden wir in dieser Folge sprechen. Sicherlich kann man noch nicht die größten Ableitungen ziehen nach zwei Turnieren, die gespielt worden sind. Dafür ist auch alles immer so ein bisschen random, was da passiert, muss man sagen, gerade bei so einem Players Championship Turnier in Hildesheim. Aber es ist eben so ein erster kleiner Blick durchs Schlüsselloch auf das, was uns dann auf insgesamt 34 Turnieren in diesem Jahr erwarten wird. Bevor wir dann jetzt aber reingehen in die Analyse, einmal ganz kurz der obligatorische Orga-Block. Ihr findet in den Shownotes den Link zu Patreon, den Link zu unseren Social-Media-Profilen und auch zu unserem Partner dartsline.de. Könnt ihr alles gerne einmal abchecken. Insbesondere auf Patreon wollen wir an dieser Stelle nochmal verweisen, denn bei uns gibt es ja in jeder Woche eine zweite Folge auch noch. Und so ist es auch in dieser Woche, Kevin, mit dem neuen Premier League-Format, welches wir hier bei Checkout ins Leben gerufen haben und welches du in dieser Woche das erste Mal exklusiv auf Patreon machen wirst.
Ganz genau, nochmal kurz zusammengefasst, wir haben es ja auch in der letzten Folge ausführlich erklärt, wie wir das jetzt während der Premier League Saison machen wollen. Wir werden mit einem Gast immer abwechselnd dann den jeweiligen Premier League Spieltag besprechen, werden aber natürlich nicht nur den Premier League Spieltag besprechen, sondern werden auch einiges über unseren Gast erfahren. Also es wird einen ganz normalen Interview-Biografie-Teil geben und dann wird es eben 10, 15 Minuten um die Premier League an sich gehen, dann jeweils mit veröffentlicht Datum am Freitag nach der Premier League, also ganz frisch da im Podcatcher eures Vertrauens am Start. Und dieser Part, der rein sich um die Premier League dreht, der wird dann aber auch in der großen Folge, also in der Folge, die dann am Montag, Dienstag oder Mittwoch, je nachdem wie die Turniere fallen, erscheinen wird, der Part wird dann dort auch drin sein. Also es gibt dann immer den Premier League Part sozusagen schon frühzeitig zu hören für unsere Patreon-Abonnenten und alle anderen können das nachhören und komplett exklusiv bei Patreon wird es den Interviewpart mit den jeweiligen Gästen aus den Premier League Analysefolgen dann geben.
Und diesen Donnerstag haben wir ja auch gleich dann schon eine relativ besondere Premier League Station, ne, in Belgien, in Antwerpen, aber mehr dazu dann in der Folge, die am Freitag erscheint. Jetzt blicken wir erst einmal auf Hildesheim. So weit weg ist es von Antwerpen ja gar nicht. 5 Absagen hatten wir hier mit Luke Littler, Luke Humphreys, Johnny Clayton, Stephen Bunting und Josh Rock. Also 5 der 8 Premier League Spieler haben den Weg nach Deutschland gar nicht erst gewagt. Dafür haben die anderen oder zumindest 2 der anderen 3, die hier mitgespielt haben, aber ordentlich abgeliefert, muss man sagen. Gervin Price und Michael van Gerven nicht verkehrt unterwegs, sprechen wir gleich drüber. Lass uns chronologisch anfangen und über den Sieger James Wade sprechen von Players Championship Turnier Nr. 1. Und wenn man da auf den Turnierverlauf schaut, dann ist es so ein richtiges James Wade Turnier.
Ja, ich finde sogar, es ist so ein James Wade Turnier, was das normale James-Wade-Niveau unterschritten hat. Also er spielt hier zwischen 87,76 und 95,41 Punkte, also in dieser Range. Und das ist keine Turniersieger-Range. Also das ist schon wirklich ein Turniersiegerschnitt, der deutlich unter dem neuen Normal ist der vergangenen Jahre. Aber James Wade hat all diese Spiele für sich entscheiden können, hat auch mal einen Matchstart überstanden in Runde 2 gegen den neuen Tourcard-Holder Alexander Merckx. In Runde 1 gegen Karel Sedlacek war es auch tatsächlich ein Match über die volle Distanz. In Runde 3 dann eine entspanntere Geschichte gegen Jeffrey de Graaf, 6-1. Menzo Suljovic mit 6-3 geschlagen, hatte ja eine ziemlich weirde Situation im Stream mit einem merkwürdigen Handshake. Also wenn Suljovic und Wade aufeinandertreffen, dann trifft da auch Wahnsinn auf Wahnsinn irgendwie. Also von daher, das passte dann bei beiden. Im Viertelfinale gewinnt James Wade gegen Joe Cullen. Also Menzo hätte gegen Cullen spielen können, aber das Spiel gab es ja am Folgetag. Also dementsprechend, die beiden haben sich da im Draw wiedergefunden. Gegen Joe Cullen war es auch interessant, weil es waren 11 Holes und am Ende hat James Wade mit einem 87er Average, mit seinem schlechtesten Average des Tages, das Halbfinale klar gemacht und in diesem gewinnt er gegen Michael van Gerven mit 7-6, 5-2 schon vorne gelegen, scheinbar komfortabel, dann 5-6 hinten und hinten raus, zweimal 15 Darts, James Wade-Style und damit das Finale gebucht. Und dieses gewinnt er am Ende, Micha, gegen Nathan Aspinall mit 8-6.
Ja, das, obwohl er schon einen Matchstart bei 7-5 vergeben hatte. Aspinall, der kommt dann nochmal ran, hat die Chancen zum 7-7, kann die nicht nutzen und Wade checkt es am Ende ja einfach weg zum Titel, wie James Wade das eben macht. Es ist halt wirklich so der James-Wade-Verlauf. Ne? Das gute Pferd springt nicht höher, als es muss. Du hast die engen Partien mit dabei, du hast einen überstandenen Matchstart mit dabei, du hast eine kuriose Situation im Stream mit dabei. Die haben wir von James-Wade, der jetzt auch fast immer bei irgendeinem Tag, wo man ihn im Stream sieht, ob es jetzt irgendwas, ja, ich sag mal hier jetzt Visuelles ist oder ob es dann doch eher etwas Akustisches ist. Und dann hast du noch die Partie gegen Van Gerven und am Ende gegen Nathan Aspinall, wo vielleicht noch so ein bisschen, ja, bisschen Glück, bisschen Dusel mit dabei ist, aber was du dann eben auch brauchst. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte nicht auf der Bingo-Karte, dass James Wade jetzt hier gleich beim ersten Players Championship-Turnier triumphiert, aber so schlecht ist er jetzt hier halt auch nicht unterwegs und er nutzt es dann halt einfach irgendwie auch aus, wenn ihm irgendwas angeboten wird und das ist halt einfach typisch James Wade-mäßig.
Ich meine, wir müssen es ja nicht schlechter reden, als es ist. Es ist halt nur auffällig, dass er jetzt kein einziges Spiel dabei hatte, was jetzt so ein absolutes A-Level beinhaltete. Aber am Ende musst du diese Spiele gewinnen und es gibt am Ende eines jeden Turniertages eben nur einen, der das in allen Partien schafft und das ist James Wade.
Ach so.
Zum wiederholten, man lernt hier was bei Checkout, zum wiederholten Male dann James Wade auch in einem Jahr auf der Pro-Tour-Siegerliste. Also, wann endet das mal? Ne? Also, ein Ende ist da noch nicht in Sicht aus meiner Sicht. James Wade ist gut unterwegs, hat offenbar eine ordentliche Motivation. Auch das war mal zwischenzeitlich anders in den vergangenen Jahren, aber das letzte Jahr hat ja, oder die letzten Jahre haben ja keine Fragen offen gelassen. Ob er nochmal in die Premier League irgendwie einzieht, weiß ich nicht. Dafür muss er wahrscheinlich in den Top 4 stehen, aber es scheint ihn ja dann zumindest nicht schlechter zu machen oder zumindest scheint es ihn dann, eine Nicht-Nominierung scheint ihn fast zusätzlich zu motivieren. Ansonsten kann man sich das ja nicht erklären, dass James Wade derjenige ist von diesen Dauerbrennern, den wenigen Dauerbrennern über die Jahrzehnte hinweg, der es wirklich in jedem Jahr aufs Neue mit den ganzen Young Guns auch aufnehmen kann.
Nathan Aspinalls Weg ins Finale sieht etwas klarer aus als der von James Wade. Er gewinnt erst gegen Arno Merck, hat dann eine enge Partie gegen Mardas Rasma drinne, die er mit 6-5 übersteht. Dann gibt es ein 6-1 gegen Joe Hunt, ein 6-2 gegen Bo Greaves, ein 6-1 gegen Gabriel Clemens. Sprechen wir auch gleich nochmal kurz drüber, wenn es über die Deutschen geht. Im Halbfinale schlägt er Adam Gavlas mit 7-4. Gavlas ein Name, den man vielleicht auch nicht unbedingt direkt hier in einem Halbfinale erwartet hätte, gerade nach dieser wirklich sehr schwachen Leistung gegen Gervin Price bei der WM. Und im Finale unterliegt er dann James Wade, wie gesagt, mit 6-8. Spielt den Tag so zwischen 92 und 97 Punkten, hat viele klare Siege dabei. Das war eigentlich gar nicht so verkehrt und es hätte auch wirklich so ein Nathan Aspinall-Tag halt sein können, ne?
Ich meine also, der Weg ins Finale war ja sogar souveräner und besser als der von James Wade. Also nur einmal einen Decider überstehen müssen gegen Madas Rasma in Runde 2. Du hast es angesprochen und vor allen Dingen Greaves, ein Informspieler mit Gabriel Clemens, klar in die Schranken verwiesen gegen Adam Gavlas. Ja, das ist irgendwie ein kurioser Halbfinalgegner. Werden wir sicherlich jetzt auch gleich nochmal drauf kommen. Aber wir machen so wie in den vergangenen Jahren, dass wir erstmal jetzt hier bei Sieger und Finalisten bleiben und uns dann nochmal so an die Gewinner und Verlierer dieser Pro-Tour-Woche heranpirschen und natürlich nochmal dann en Detail über die deutschen Spieler sprechen werden.
Wir müssen sprechen über Wessel Naiman, der Players Championship Turnier Nummer 2 gewinnt, der in seinem Run bis zum Titel gleich zweimal gegen Price ran musste. Erst einmal gegen Samuel Price in den letzten 64, da gewinnt er mit 6-1 und später dann im Finale gegen Gervin Price. Ansonsten schlägt er noch Victor Tingström, Cord Dekker, Tommy Morris, Carl Snaith und Ryan Searle. Wenn man das so von den Namen liest, bis auf Gervin Price im Finale, ist das aber ein Baum. Also ich glaube, den würde Wessel Naiman jederzeit mit Kusshand wieder nehmen. Dementsprechend lässt er es auch nie so richtig anbrennen hier, ne, Teflon. Und im Finale gegen Gervin Price muss er sich dann auch richtig strecken. Das gewinnt er am Ende mit 8-7. Und das war also, das war ein richtig hochklassiges Finale. Nur ein Leck braucht mehr als 15 Darts. Und das war dann auch noch ein 16er. Von den letzten 6 Lecks wurden 4 in der 4. Aufnahme gecheckt. Und am Ende spielt Naiman nochmal den 12er bei eigenem Anwurf zum Match. Also das musst du dann auch erstmal gegen einen so gut spielenden Gervin Price so machen. Jetzt glaube ich halt die Frage, die uns allen unter den Fingernägeln brennt. Glaubst du, dass, ich sag mal, Naiman, dass jetzt 2026 irgendwie auch so ein bisschen dieser Durchbruch ist, dass er es endlich auch mal auf die große Bühne transportiert bekommt, dass er da auch gegen einen großen Namen gewinnen kann, wenn er gut spielt? Oder sehen wir auch jetzt jemanden, der halt wieder auf der Pro Tour super spielt und dann aber wieder ein Spiel abschenkt, weggibt, Matchstarts vergibt, wenn es dann auf einmal wichtig wird in diesem Jahr?
Ich würde tippen, und das wäre schon ein Vorsprung im Vergleich zum Wessel Naiman der letzten beiden Jahre, dass wir beides sehen. Also wir werden auch nochmal die total hakeligen Auftritte sehen und die unerklärlichen Ergebnisse, die dann im totalen Kontrast stehen zu seinen atemberaubenden Leistungen auf dem Floor. Aber ich glaube, wir werden auch einen besseren Wessel Naiman auf der großen Bühne sehen. Er selbst hat im Siegerinterview, ich glaube, es war mit Abigail Davis ja gesagt, also wer so spielt auf dem Floor, da macht es irgendwann Klick, da wird es automatisch dann kommen. Und ich glaube, das ist dann auch die richtige Antwort auf natürlich eine völlig berechtigte Frage, weil das ist das große Thema, was drüber steht bei Wessel Naiman. Aber wenn wir uns das anschauen, ne, also er gewinnt hier ja gegen fast ausnahmslos kleine Namen auf dem Weg ins Halbfinale. Du hast es angesprochen, da haben wir 3 Spieler, die neu auf der Tour sind, plus Tingström und Dekker, und hat damit nominell keine Konkurrenz. Aber auch hier spielt er ja 2x90, dann aber 105, 98, 106. Also das war ja wirklich ein anderes Level, als am Vortag die beiden Finalisten gebracht haben. Und dann auch gegen Ryan Searle, als es hakelig wird, als es ein größerer Gegner ist, gewinnt das 7-2. Beide spielen um die 100 und im Finale gegen Gervin Price, der 107 spielt, einen 106er Tagesschnitt absolviert, ist das natürlich atemberaubend. Dann vor allen Dingen auch mit dem Timing. Und ich sag mal so, ein bisschen Druck hast du auch in so einem Spiel. Du willst ja dann unbedingt auch den Titel holen gegen einen fabulös auftretenden Eis. Und ich kann mir vorstellen, dass wir von Wessel Naiman auch dann in diesem Jahr den Durchbruch auf den Major-Bühnen sehen werden. Wie siehst du es?
Ja, ich bin noch zwiegespalten. Also ich bin ja jemand, der ihn vor 1,5, 2 Jahren schon weiter gesehen hat und mit einer schnelleren Entwicklung versehen hat, als wie sie dann am Ende gekommen ist, und dementsprechend bin ich jetzt etwas konservativer, etwas vorsichtiger, was das angeht. Ich bin gespannt, was passiert, wenn er das nächste Mal auf einer großen Bühne, und da meine ich nicht die European Tour, mit gegen einen großen Namen ran muss, was er dann halt so zeigen wird. Irgendwie, weiß ich nicht, UK Open oder so um den Dreh, ne?
Das ist ja die erste Möglichkeit, ne? Bis dahin ist ja sonst nichts, ja.
Genau, und deswegen bin ich gespannt, was er dann zeigen wird, aber ja, genau. Hatte hier, wie gesagt, den guten Tag. Tommy Morris, sogar nicht nur jetzt jemand, der hier mit die ersten Male dabei ist, sondern auch sogar noch Nachrücker von der Challenge Tour ist. Im Finale dann, haben wir drüber gesprochen, gewinnt er gegen Gervin Price, und Gervin Price ist eigentlich der Mann des Tages, wenn nicht sogar dieser beiden Tage, spielt einen Average oder ein Tagesaverage am Dienstag von knapp 106 Punkten, 105,94, ein absoluter Wahnsinnswert. gewinnt erstmal in der ersten Runde gegen Kim Heibrechts. 102 Punkte, so weit, so gut. Dann gewinnt er gegen Stephen Burton. Nur 97 Punkte, schlechtester Average des Tages. 101 Punkte gegen Christo Reyes. 111 Punkte gegen Luke Woodhouse. Dann 117,12 Punkte gegen Michael van Gerwen. Gervin Price gewinnt gegen Michael van Gerwen ein Best-of-11-Match und braucht dafür ganze 9 Minuten. Im Halbfinale schlägt er dann noch Christoph Ratajski mit einem 104er-Schnitt. Also Gervin Price aktuell, da kannst du es ja auch fast die Aussage von Wesley Nyman draufsetzen, ne? Wer so gut spielt, wird halt auch früher oder später was gewinnen. Kommst du ja überhaupt nicht drum rum.
Also das ist wirklich Wahnsinn. Wir können ja fast den Case aufmachen. Bei Gervin Price haben wir mittlerweile auch ein leichtes Bühnenproblem. Ne? Hat irgendwie noch gar keiner thematisiert. Das kann man aber irgendwie auch argumentieren, weil sich natürlich solche Leistungen aneinanderreihen und dann irgendwie auf der Bühne es nicht immer hundertprozentig läuft oder er dann manchmal halt so ein Stinkerspiel drin hat oder dann irgendwann natürlich, das liegt im Gesetz eines Turnierbaums, auf Luke Littler trifft, gegen den er dann deutlich besser mithalten kann als viele seiner Konkurrenten, aber er es dann verliert. Also dementsprechend irgendwie eine schwierige Situation für so einen unglaublich irgendwie heißspornigen Gervin Price, der natürlich sich immer nur auch über Titel definiert, aber ich glaube, trotzdem, was bei ihm mittlerweile so ein Unterschied ist, er bringt ein bisschen Lockerheit in sein Spiel und ich glaube, das hilft ihm. Also klar, ist er immer noch einer, der unbedingt diese Titel will und sich, wie gesagt, nur darüber definiert, aber trotzdem hat er irgendwie eine Prise Lockerheit und ich glaube, die Mischung macht es einfach und dann kannst du auch mal in 9 Minuten über MVG hinwegfegen mit 14, 11, 12, 11, 15, 14 Darts.
Wenn du denn jetzt irgendwie im engeren Umfeld von Gervin Price wärst, was würdest du ihm denn raten?
Also ich würde es ähnlich halten wie bei Wessel Nyman, einfach weitermachen, immer heiter weiter, nein, aber jetzt im Ernst, ne? Also Gervin Price hat für mich natürlich den Vorteil gegenüber einem Wessel Nyman, dass er die ganz großen Titel ja auch schon eingefahren hat. Er hat ja keine Bühnenphobie oder so, aber die Ergebnisse kommen dort nicht so sehr. Also ich glaube, es kann nur darüber gehen, dass er weiter im Flow bleiben muss. Also was ich Gervin Price zum Beispiel nicht empfehlen würde, ist, massig Events auszulassen. Ich glaube, das ist nicht gut für das Spiel von Gervin Price. Dann rostet er vielleicht so ein bisschen ein und hat
Wer
nicht
rastet,
so diese,
der rostet, ne?
diese Explosivität.
Ja, ganz genau.
Wie siehst du es denn? Was würdest du ihm denn raten? Jetzt mal die Gegenfrage. Hier die schlauen Fragen stellen und dann, ne?
Naja, ich habe meine Antwort zurechtgelegt. Ich will nur ein bisschen eine Denkpause einbauen, damit es so wirkt, als würde ich mir jetzt noch Gedanken dazu machen. Weißt du, das ist noch ein bisschen durchdachter Weg. Nein, ich würde ihm raten, mach's genauso weiter auf dem Floor und bring auf der Bühne bitte wieder mehr Emotionen rein. Ich glaube, dass ihm das in seinem Spiel nochmal wieder gut tun würde, weil häufig ist es aktuell, finde ich, etwas zu wenig Emotion und vielleicht fehlt ihm das. Und ich glaube, dass er irgendwann aufgehört hat, so viel Emotionen reinzubringen, weil er mehr gemocht werden wollte vom Publikum, weil er nicht nur dieses Bad Boy-Image haben wollte, sondern weil er eben auch gemocht werden wollte von den Leuten. Ich glaube aber, dass er jetzt mittlerweile, wenn er wieder mehr Emotionen und mehr Aggressivität reinbringen würde, ich glaube, dass er über den Punkt hinweg wäre, dass er nicht mehr gemocht werden würde aufgrund dessen. Und deswegen könnte er sich jetzt eigentlich wieder wagen, mehr Emotionen ins Spiel zu packen.
Finde ich gut, die These. Dann spricht das ja dafür, dass es vielleicht jetzt Jahre der, wie soll ich sagen, Wiederannäherung waren. Aber, und da teile ich deinen Eindruck, mittlerweile kann er sich wieder ein bisschen mehr Gervin Price der Vorzeit erlauben. Und das könnte dann vielleicht den Unterschied machen in dem einen oder anderen Moment. Ja, gebe ich dir den Punkt.
Lass uns dann jetzt über die Deutschen sprechen. Wir schauen hier nach den 2 gespielten Tagen auf eine Gesamtbilanz von 21 Siegen zu 30 Niederlagen. Und diese Bilanz gerade auf der Habenseite bei den Siegen wird insbesondere durch einen Mann angeführt. Und den müssen wir hier ganz besonders herausstellen. Es ist Gabriel Clemens, der 2 wirklich ordentliche Tage gespielt hat. Am Montag geht er bis ins Viertelfinale durch, holt sich Siege über Damon Hatter, Charlie Manby, Jurjen van der Velde und Wesley Plaisir. Das sind alles Spieler, die aktuell sehr, sehr ordentlich unterwegs sind, geht dann mit 1:6 gegen Nathan Espinel raus und am Dienstag, da holt er sich die Siege über Ricardo Pietrzko, Daryl Pilgrim und Mardas Rasma. Und gerade gegen Mardas Rasma war das eine richtig, richtig gute Partie. Spielt den 9 Data zum Match am Ende, steht bei einem Average von 108 Punkten, also wirklich eine Partie par excellence. Und verliert dann mit 2:6 gegen Danny Noppert. Aber an sich, wenn man sich das anschaut, diese Runs ins Viertelfinale und Achtelfinale von Gabriel Clemens und dann zwei Niederlagen gegen Espinel und Noppert, die aber auch absolute Informspieler sind aktuell, das sah schon wirklich wieder aus wie der alte Gabriel Clemens, muss man sagen.
So ein WM-Auftritt, das haben wir bei vielen Spielern gesehen, der kann erstens etwas auslösen, so scheint es jetzt bei Gabriel Clemens zu sein, oder das löst gar nichts aus, sondern steht so irgendwie im luftleeren Raum. Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht jetzt schon nach den ersten zwei Turnieren behaupten, Gabriel Clemens hat die alte Stärke zumindest jetzt temporär wiedererlangt. Und jetzt geht es einfach darum, diese temporär wiedererlangte Stärke zu konservieren und dass er am Ende des Jahres eben auf einem Jahresschnitt steht, der dem entspricht, was er in den guten Jahren hatte und nicht dem entspricht, was er in den letzten 1-2 Jahren gespielt hat. Und ich glaube, dafür ist es der eigentlich perfekte Start. Das sind zwei super Runs, das waren hochklassige Siege und vor allen Dingen dann 9er Highlight, da war so viel jetzt dabei, großartig, Gabriel Clemens, der formstärkste deutsche Spieler, dicht gefolgt von Max Hopp und dahinter kommt lange nichts, ne?
Ich würde ganz kurz noch einen Moment bei Gabriel Clemens bleiben wollen. Glaubst du, wenn Gaga so weitermacht, ne? Ich bin häufig auch was seinen Spielern geht, etwas kritischer eingestellt. Aber ich glaube, wenn er so weitermacht und diese Welle so weiterreiten kann, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir in diesem Jahr hier den ersten Titel von Gaga sehen.
Na klar, also manchmal hilft auch ein Rückschritt.
Sag jetzt nicht einfach so, na klar, du weißt, wie viele Finals er verloren hat und das ist immer wieder ein bisschen, aber ich habe jetzt irgendwie den Gedanken, dass es mit dieser Phase jetzt Klick machen könnte.
Ja, und ich fühl's auch. Also, warum denn nicht, ne? Also, wir erleben das ja nicht zum ersten Mal, dass man irgendwie einen Schritt zurück macht und dann zwei Schritte nach vorne machen kann. Martin Schindler hat mal die Tourkarte verlieren müssen, um's so klar zu sagen, um danach wieder viel stärker zurückzukommen. Gabriel Clemens ist sicherlich in einer anderen Karrierephase, aber ich traue ihm das vom Spielerischen her zu, wenn er so spielt wie jetzt. Ne? Wenn das jetzt nicht irgendwie so ein Standalone-Protoblock war, das kann auch immer noch passieren, ne? Dass das vielleicht so eher wankelmütige Auftritte werden. Und dann müssen wir ihn sowieso nicht. Also er ist jetzt immer noch jenseits der Top 50 der Pro-Tour Order of Merit. Das zeigt ja auch, wie hart und weit der Weg ist und wie hart dann auch Auslosungen in frühen Runden bei Players Championship Turnieren auch auf absehbare Zeit sein werden. Aber grundsätzlich mit so einem Spiel ist es möglich. Wir sollten ihn jetzt nur nicht darüber definieren. Jetzt geht's erstmal um andere Dinge und wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Du hast jetzt eben gesagt, also du blickst auch manchmal so ein bisschen kritischer da drauf oder hast es angedeutet, tue ich ja auch, ne? Also für mich ist an seinem Spiel gar nicht so viel zu kritisieren. Ich finde es eher bei ihm auch so eine Mindset-Frage. Da geht's dann immer irgendwie häufig darum, dass jetzt wieder Spieler XY den Monster Average gegen ihn ausgepackt hat und so. Und jetzt müssen andere darüber sprechen, dass Gabriel Clemens gegen ihn den Monster Average ausgepackt hat. Und ich glaube, es muss mehr da auch so ein Switch geben. Ist mein Eindruck aus der küchenpsychologischen Sicht.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich. Aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich. Und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de. Denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie, leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und, hä, wie? Das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zur alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes. Dann Max Hopp steht am Ende bei einer 4-2er-Bilanz da, kann am Montag das Achtelfinale erreichen, holt sich die Siege über Jeffrey Deswan, Mike Kaivenhoven und Nick Kenny, geht dann mit 3-6 gegen Joe Cullen raus. Aber, was ich sehr beeindruckend fand, die Averages hier, die lesen sich wirklich wie damals beim Maximizer, ne? 97, 97, 99, 93. Das ist ein super steady, hochklassiges Niveau, ohne die ganz großen Ausreißer nach oben oder unten zu haben. Dann am Dienstag holt er sich noch den Sieg über Rhys Griffin, geht dann mit 4-6 gegen Kevin Dutz raus, aber von Max. Also ich glaube auch, dass ihm dieser Sieg bei der WM, auch wenn es dann gegen Luke Woodhouse wirklich nicht so sonderlich war, aber dass ihm das wirklich auch ein bisschen nochmal wieder was gegeben hat. Und also das hier, er kann jetzt hier nicht von Form sprechen und kannst das jetzt nicht, darfst jetzt auch nicht zu hoch hängen, haben wir bei Gaga auch gerade gesagt, aber das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen.
Ja, mich auch, weil es ein Max Hopp ist, den wir so jetzt auch im letzten Jahr nicht gesehen haben. Klar, mal ganz vereinzelte Matches, ne? Aber alleine, dass er im Achtelfinale steht beim ersten Players Championship Turnier, besser war er im letzten Jahr auch nie. Also Max Hopp ist zur WM gekommen über sehr viele Erstrundensiege. Da war er auf dem Floor unfassbar gut, aber da war jetzt wenig so absolute High-Stakes-Matches mit dabei. Das war jetzt in dieser Woche, an diesen 2 Tagen schon häufiger der Fall als im gesamten letzten Jahr. Und wenn man dann noch weiter zurückgeht, dann muss man wirklich daraus fast eine Cinderella-Story drehen. Das ist nicht selbstverständlich, dass es Max Hopp nochmal so gut gehen würde sportlich. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit Max Hopp und seinem generellen Leben zu tun. Also sportlich kann er so ein bisschen im Deckungsschatten der 3, 4 deutschen besser platzierten Spieler agieren, hat nicht die ganze mediale Aufmerksamkeit auf sich. Und dann ist er einfach jetzt erst ein längst erwachsener Mann und ist unfassbar reif für sein Alter, weil er ja auch schon mit 16 dann vergleichsweise reif sein musste. Und da ist jetzt unfassbar viel Lebenserfahrung noch dazugekommen. Viele äußere Einflüsse und Impulse, die ihn ja offenbar auch bereichert haben. Und damit meine ich nicht nur das Eisbaden. Also von daher, Max Hopp aus meiner Sicht wirklich wunderbar unterwegs hier. Ähnlich wie Gabriel Clemens. Man kann eine ähnliche Story daraus stricken. Und ich würde zuletzt sagen, die WM fand ich ja in der Bewertung schon fast kurios, ne, weil Max Hopp ja unfassbar hart mit sich ins Gericht gegangen ist nach diesem Zweitrundenaus gegen Luke Woodhouse. Und das zeigt ja auch, dass der Mann wirklich Lunte gerochen hat und glaubt, dass da noch einiges mehr geht.
So ein ganz bisschen in abgespeckter Form kannst du diese Storyline mit dem Auf, dann ab, dann so ein mehr oder weniger kleinen Reset-Point und dann aber selber nochmal dieses Aufschaffen kannst du auch auf Lukas wenig anwenden. Nur bei ihm war das jetzt nicht mit so viel Höhen und mit so viel Tiefen, nur etwas kompakter auf das letzte Jahr, bis dann dieser Grand Slam kam und er dann nochmal den Turbo gezündet hatte. Und genauso wie Max und Gaga sich an beiden Tagen die Erstrundensiege geholt haben, hat er das auch geschafft. Am Montag gewinnt er gegen Ian White und danach gegen Nico Springer. Beide Male mit 6-0. Man dachte schon, oh, wird das ein Lukas Wenig Turniersieg, ohne dass er ein Leg abgibt? Nein, war nicht so. Geht dann in der dritten Runde raus mit 5-6 gegen Shane McGurk. Muss man aber auch sagen, also Shane McGurk spielt im Decider als Wenig nach 12 Darts bei 12 Punkten Rest spielt, einen 10-Darter. Das ist halt auch ein Wahnsinns-Decider gegen die Darts, muss man sagen. Aber wie dem auch sei, am Folgetag holt er sich noch einen Sieg über Kellen Ritz, geht dann gegen Danny Noppert raus. Ist jetzt keine herausragenden 2 Tage, aber das sind die Steady-Tage, die dich dann auch am Ende zur WM bringen, die dir am Ende die Tourkarte sichern und die dir einfach auch Selbstvertrauen geben.
zwei Gedanken von mir daraus. Es ist nämlich genau so, wie Luke Humphries in Bezug auf die Premier League sagt, ne, du musst die ersten Spiele gewinnen. Wenn du das 10 in 16 Fällen schaffst oder 10 Mal in 16 Fällen, dann reicht das für die Top 4. Und wenn du hier häufiger die erste Runde überstehst, als du sie verlierst im Brot-und-Butter-Business namens Players-Championship-Turniere, dann schaffst du es zur WM. Und ich wäre schwer verwundert, / schwer enttäuscht, wenn es Lukas Wenig nicht zur WM packt. Also es ist doch alles angerichtet. Die Tourkarte ist eigentlich realistisch betrachtet jetzt ja deutlich weniger in Gefahr, als sie es letztes Jahr war. Da hatte er sie schon fast abgeschenkt. Wir haben es hier auch im Interview ja alles besprochen. Und dann hat er diesen tollen Run gehabt beim Grand Slam. Und ja, auch, dass er da in der ersten Runde verliert, hat ihm jetzt am Ende nicht geschadet, weil er trotzdem die Karte gehalten hat. Und jetzt kommt er hier rein, zwei ordentliche Tage. Und wenn er davon noch ein paar mehr hat, also wenn er mehr solche Tage hat als schlechte, miese Tage, wo er in der ersten Runde rausgeht, dann wird er es schaffen. Und es war ja jetzt noch nicht das Outblinker-Ergebnis dabei. Dritte und zweite Runde. Ne? Also der Mann hat ja gezeigt, dass er auch in einer eigentlich schlechteren Karrierephase sogar mal so ein komplett kurioses Ergebnis hat mit einem Finalrun. Also dementsprechend, Lukas Wenig muss zur WM und das wird er auch schaffen. Da lege ich mich jetzt schon nach zwei Turnieren fest. Also das würde mich schwer verwundern, wenn nicht.
Was sagst du zu Ricardo Pietrzycki und Dominik Röllig? Beide holen sich zwei Siege. Ricardo am Montag über Pero Ljubic und Rhys Griffin, geht dann gegen Wessel Naiman raus. Am Folgetag unterliegt der Gabriel Clemens und Dominik Röllig. Der unterliegt erst Thibaut Tricol mit 4-6 und holt sich dann am Dienstag die Siege über Nico Springer und Ian White, bevor er gegen Luke Woodhouse rausgeht. Dein Fazit zu den beiden?
Ja, ich würde es ähnlich bewährt mit leichter positiverer Tendenz zu Dominik Röllig, der eben mit diesem Drittrunden-Einzug jetzt am Dienstag hier über, ja, vor allen Dingen dadurch, dass er Nico Springer schlägt, hier doch irgendwie ein sattes Ausrufezeichen setzt. Und dritte Runde ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit für Dominik Röllig. Da geht's um die Tourkarte, um nicht mehr oder weniger in diesem Jahr. Bei Ricardo Pietrzycki, ja, ich bin irgendwann Mitte des letzten Jahres ja schon dazu übergegangen, das nicht überzubewerten in die positive wie in die negative Richtung. Ich denke, man muss bei ihm immer wieder froh sein, dass er überhaupt irgendwie einfach Sieger einfährt, weil Ricardo Pietrzycki sich bei diesen Players Championships ja nicht wirklich wohlfühlt. Allerdings Pero Ljubic allen voran, aber auch Rhys Griffin, das sind Spieler, die er schlagen muss. Und am Ende bleibt dann eben eine Niederlage gegen Naiman und gegen Clemens. Und das sind einfach zwei der formstärksten Spieler der Woche gewesen. Von daher alles okay.
Ricardo muss halt jetzt, ich sag mal, ein bisschen schauen und aufpassen. Das war jetzt eigentlich schon relativ wichtig für ihn, weil er jetzt für European Tour Event Nummer 3 und 4, wo der Cut-Off nämlich morgen stattfindet, also jetzt nach diesen Turnieren, halt 2000 Pfund außerhalb der direkten Qualifikation über die Pro Tour Order of Merit steht und somit eben in die Quali für die ersten 4 European Tour Events muss. Das hätte anders aussehen können, wenn er hier noch ein bisschen mehr Siege geholt hätte, weil Barney hat jetzt auch nicht weltbewegend gespielt, der den 16. Platz über die Pro Tour Order of Merit da gerade hat.
Dem Gesetz der Littler-Serie folgend, Event Nummer 4 ist allerdings das Osterturnier in München und wenn Littler weiterhin in Deutschland nicht spielt, dann haben wir da schon diese eine nötige Absage, dann wird er schon aufrücken. Event 3 ist in Wietze, Belgien. Ich sag mal so, es ist nicht unwahrscheinlich, dass zumindest irgendeiner absagt und dementsprechend ist es ja, kann man es auch anders darstellen und sagen, er hat zumindest diese 250 Pfund Vorsprung auf Peter Wright irgendwie gerettet, beziehungsweise ja Peter Wright überholt in dieser Woche. Also das wäre die positive Lesart.
Ja, kann man natürlich auch so lesen, je nachdem, ob man hier noch die Spannung haben möchte oder lieber das Happy End bevorzugt. Aber am Ende des Tages, ja, wie gesagt, steht er einen Platz dahinter und eben, wenn es eine Absage gibt, kommt es ihm zugute und ansonsten, ja, knapp dahinter. Wie sieht's aus bei Nico Springer und Kai Gotthardt? Beide holen sich einen Sieg, sicherlich aber unterschiedlich zu bewerten.
Ja, Nico Springer bereitet mir weiter Sorgen, verliert zwei deutsche Duelle gegen Dominik Röllig am heutigen Dienstag, gestern gegen Lukas Wenig. Und das Spiel war ja unfassbar schlecht. Also da lief er gar nicht zusammen, irgendwas Mitte 70 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und ansonsten hat er nur Martin Dracht geschlagen. Ja, also das ist einfach ein schlechter Start, muss man so ganz klar konstatieren. Und dementsprechend, ja, das ist natürlich mit diesen negativen Gedanken nach der WM, das wischst du ja nicht einfach so, du löscht es ja nicht von der Festplatte, das geht ja gar nicht, ist das natürlich jetzt denkbar schlecht, dann willst du natürlich anders reingehen. Dementsprechend Nico Springer dann eher so ein kleines Sorgenkind, mach mir on the long run, aber keine Sorgen wiederum, wenn man das versteht, was ich sage. Und bei Kai Gotthardt ja, da kann man über jeden Sieg froh sein. Das ist wichtig für Selbstvertrauen. Gewinnt am Dienstag im Decider gegen Steve Lennon, spielt danach gut gegen James Wade, verliert er nur mit 4-6. Und am ersten Tag gegen Charlie Manby musste man sich ja gravierend oder große Sorgen machen, nachdem er da eine 62 auf die Platte bringt. Also dementsprechend, da hatte ich schon nicht damit gerechnet, dass wir hier Kai Gotthard im Preisgeld sehen würden. Von daher, ganz, ganz schlechter Montag, aber ein umso besserer Dienstag.
Ja, 62,47, um genau zu sein, der schlechteste Average von diesen beiden Tagen. Das war schon ein großer Ausrutscher nach unten, weil, also ich sag mal so, wir haben von Kai nicht unbedingt viele Siege im letzten Jahr auf der Pro Tour gesehen. Ich erwarte jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin, dass sich das jetzt in diesem Jahr fundamental ändern wird. Aber so zumindest jetzt hier die World Masters Quali und so hatte mir so ein bisschen Hoffnung und so gemacht. Und das war jetzt halt schon ein großer Ausrutscher nach unten, weil ich meine, das ist ein Average, mit dem fährst du nicht mal auf der Next Gen irgendwie Preisgeld ein. Und genauso sieht das auch bei der deutschen Nummer 1 aus. Er verliert am Montag mit 0-6 gegen Mike Kaivenhoven mit einem Average von 65,57 Punkten. Und das war dann schon, also man muss es so sagen, ohne Angst vor irgendwelchen Konsequenzen zu haben, das war eine desaströse Leistung.
Desaströs, chancenlos war Martin Schindler in diesem Spiel gegen Mike Kaivenhoven. Und du kannst auch mal 0-6 verlieren gegen einen frisch gebackenen Dutch Open Doppelchampion. Alles gut, ne? Und das kann auch mal in der 15. der Welt passieren. Aber das Problem sind hier die Zahlen, 65,57 und vor allen Dingen das Bild, was Martin Schindler da eben präsentiert hat. Also jetzt nicht von der Sportlichkeit oder so. Es war alles okay, ne? Hat seinen Gegner gratuliert. Das Trefferbild, genau. Weil das Match war im Stream. Und das ist sehr wertvoll für die Analyse, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, also man hat es schon beim ersten Dart im Stream gesehen, beim Ausbullen, der ich glaube, näher an der Triple 3 dran war als am Bullseye. Und das ist für das Profiniveau halt schon wirklich krass. Also Martin hatte so ein bisschen einfach Schwierigkeiten, den ersten Dart zu finden, sowohl vom Rhythmus als auch von der Platzierung her auf dem Board. Er hat es dann ja am Folgetag wieder wettgemacht, gewinnt mit 6-4 gegen Cam Crabtree, verliert mit 5-6 gegen Adam Paxton, nachdem er 5-2 geführt hatte. Aber Paxton spielt auch wirklich gut, ich glaube knapp über 100 Punkte im Schnitt oder so. Aber trotzdem, dieser Montag hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil, also, dass auch mal einer der Top-16-Spieler mal, keine Ahnung, 77 spielt oder so. Kann mal vorkommen. Haben wir auch alle schon gesehen. Aber 65 ist dann für einen Spieler dieser Güteklasse. Und wir sprechen hier über Martin Schindler, Top 16 Spieler, nicht über Kai Gotthard, bei allem Respekt. Das ist dann schon was eigentlich nicht vorkommen darf.
Nein, nicht vorkommen darf, aber jetzt hier eben vorgekommen ist. Und vor allen Dingen habe ich mir deshalb Sorgen gemacht, weil ja offenbar irgendwas mit seinem Wurf nicht stimmte. Jetzt am Folgetag war das wieder ganz anders. Es waren ja zwei völlig normale Partien gegen Cam Crabtree und Adam Paxton. Klar, sollte er auch einen Paxton im Normalfall schlagen, aber der hat deutlich über Par gespielt. Müssen wir nicht weiter analysieren. Gegen Mike Kaivenhoven war das halt komplett anders und es war ja alles weg. Er hat seinen ersten Dart nur nicht gefunden, sondern er hatte ja wirklich Probleme damit. Also ich will jetzt nicht das blöde D-Wort hier in die Waagschale werfen, aber irgendwie verstehe ich auch schon, wenn Leute, die diese Momente sehen, sich diesbezüglich Sorgen gemacht haben. Ich denke, das kann man erstmal ein bisschen entkräften wegen des besseren Folgetags.
Aber du bist doch ein so großer Verfechter des Scott-Williamschen Ansatzes.
Ja, deswegen nenne ich es ja auch hier nicht aus deutscher Sicht. Ich habe die deutsche Brille gerade sowas von auf, weil ich gerade erst ja gar nicht will, dass man es zu einem zu großen Thema macht. Ich glaube, wir hätten es zu diesem, jetzt sage ich es natürlich aus journalistischer Sorgfaltspflicht, zu einem Datitis-Thema machen müssen, wenn wir das jetzt in zwei Tagen in Folge hätten gesehen. Aber ich glaube, das gibt ja Martin Schindler sicherlich auch ein bisschen Selbstvertrauen, dass er dann jetzt hier am Tag danach sofort wieder Normalniveau gespielt hat.
Und dann frage ich jetzt ganz investigativ, ja, wenn du das jetzt nicht in den Mund nehmen willst und wenn es das jetzt nicht war, was war es dann?
Naja, es gibt nun mal nur diesen einen Begriff dafür. Dann lass uns auf was anderes committen. Wir nehmen es in den Mund natürlich, auch aus journalistischer Sorgfaltspflicht, und sprechen natürlich darüber, was alle irgendwie denken, die Nerds sind, die sich so ein Match im Stream anschauen und diese Szenen sehen. Also das Thema Datidis ist eins, was wir hier ansprechen müssen und auch bei anderen Spielerinnen und Spielern. Aber ich glaube, die Quintessenz der Scott Williams Aussagen war doch auch, macht es nicht größer, als es ist. Und da würde ich auch komplett mitgehen.
Okay, machen wir einen Haken
hinter. Bist du einverstanden? Wirkst unzufrieden damit?
Nein, ich bin damit nicht unzufrieden. Dann müssen wir auch nicht länger darüber reden und schauen einfach, was die nächsten Wochen bringen. Wenn es nochmal auftritt, wenn es vermehrter auftritt, dann können wir das Thema nochmal größer machen und dann kann man da nochmal in die Tiefe gehen und ansonsten machen wir einfach Schwamm drüber.
Ne? Ja, genau. Sehr gut. Naja, dann Schwamm drüber ist vielleicht auch ein guter Übergang für die Ergebnisse, die es jetzt noch zu besprechen oder zu erwähnen gilt. Wir haben jetzt noch 7 weitere Deutsche, die allesamt hier jeweils in Runde 1 ausgeschieden sind. Leon Weber 2-6, 3-6 gegen Gary Anderson, respektive gegen Mervyn King. Max Servinski 1-6 gegen Keane Barry und am Folgetag 5-2 in Führung gelegen gegen Tavis Dudeney, aber 5-6 verloren. Das hat mir richtig leid getan, weil ich dachte, ja, da sind 2 Spieler gegeneinander am Board, die beide ihre Probleme haben, aber Max hat ein paar gute Checks mitgenommen. Ich glaube, da war irgend so, hatte ich gerade hier auf dem Second, Third Screen neben der Arbeit ein 100er Finish in einem wichtigen Moment und sowas, wo
du den.
In einem wichtigen Moment, wo du denn nie ansonsten zur Stelle gewesen wäre, aber dann dreht der Engländer das Spiel doch noch, ja. Nichts ersetzt Siege, sagt man so häufig, aber ich glaube, da ist viel Wahres dran und deswegen, ja, mal wieder natürlich keine schöne Proto-Woche für Max Servinski, der sich viele Gedanken macht, das auch hier im Podcast geäußert hat, aber ja, das hätte ihm sehr, sehr gut getan, deswegen, ja, tat mir sehr leid und dementsprechend lass uns jetzt dann weitersprechen über die 5 Neulinge auf der Tour, die auch allesamt leider kein Spielglück hatten, beziehungsweise dann auch in den meisten Fällen klar unterlegen war. Zum Beispiel Jorik Hufkens gegen Willie O'Connor 1-6 und 3-6 gegen Raymond van Barneveld. Ob sich die beiden auf Holländisch unterhalten haben, ist meine Frage zu diesem Spiel.
Anders sah es bei Matthias Ehlers aus. Der unterliegt am Dienstag Krzysztof Ratajski 0-6, klar. Aber am Montag, da unterliegt er Michael van Gerwen mit 5-6, führte aber 5-1 und hat es dann so ein bisschen verspielt. Hatte vermutlich laut der Scoreline sogar mehrere Matchstarts, um die Partie zu gewinnen. Van Gerwen macht es dann auch gut mit dem Rücken zur Wand, checkt da 118, 121 Punkte, spielt sich da auch wieder gut zurück, zieht es hinten raus auch verdient, aber es ist eine Partie, die Matthias Ehlers eigentlich hätte gewinnen müssen. Ist natürlich auch nicht das dankbarste Los, auch einfach vom ganzen Aufbau, vom Kopf her für dein erstes Spiel als Tourkarteninhaber, aber so ist es hier halt das Business. Pascal Ruprecht, der verliert mit 4-6 gegen Luke Woodhouse und mit 0-6 gegen Gary Anderson. Arno Merck 3-6 gegen Espinel, 2-6 gegen Ricky Evans. Marvin Kraft 3-6 gegen Nick Kenny und 3-6 gegen Dirk van Dijvenbode. Ja, ganz, das wird nicht so bleiben, aber ganz polemisch könnte man jetzt sagen, ja, willkommen auf der Tour, ne?
Ja, völlig richtig. Und das sind dann in vielen Fällen auch erwartete Ergebnisse, aber in manchen Fällen auch nicht. Und da würde ich mir 2 Spiele rauspicken wollen, und zwar Matthias Ehlers gegen Michael van Gerwen, das ist eh logisch. Alter Falter, was wäre das für ein Start auf die Tour gekommen? Danach kann er von mir aus eine Kai-Gotthard-Saison hinlegen, aber das würdest du nicht mehr vergessen, ne? Michael van Gerwen im ersten Tourmatch zu schlagen. Wow, heftig. Schwer zu verpacken, und das hat man dann auch gesehen, 0-6 am Folgetag gegen Ratajski, und trotzdem, man muss auch hier dann irgendwie das Positive mit rausnehmen. Er hat 5-1 geführt gegen einen dreifachen Weltmeister, gegen die Nummer 4 der Welt. Ansonsten Arno Merck aus zweierlei Hinsicht, also gegen Nathan Espinel, gegen den Tagesfinalisten, da hat er Arno Merck-Style gespielt, untere 90 so in dem Dreh, ne? Und dann kannst du gegen Nathan Espinel auch nicht viel machen, da musst du dann irgendwie doch was Besonderes rausholen. Deutlich schlechter war das Spiel gegen Ricky Evans, ich würde so weit gehen, das war das schlechteste Match von Arno Merck, außerhalb vielleicht mal von ein paar schlechten Twitch-Minuten, wo er dann vielleicht mal ein bisschen zu sehr auf den Chat eingeht oder so, ne? Aber jetzt mal ehrlich, also so schlecht habe ich Arno Merck schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Deswegen auch da willkommen auf der Pro Tour. Ja, dann kannst du dich da auch mal überfahren lassen und so gar nichts auf die Kette kriegen. Aber ja, sollte man jetzt auch noch nicht zu viele Ableitungen treffen.
Kurz der Schwenk zu den deutschsprachigen Spielern. Stefan Belmont hatten wir am Montag im Achtelfinale, gewinnt gegen Jermaine Vatimena, gegen Cor Dekker und Mickey Menzel, geht dann raus gegen Jack Tweddle. Im Folgetag ist in der ersten Runde Schluss. Menzo Suljovic ebenfalls im Achtelfinale gestanden, siegt gegen Peter Wright, Tevis Dudeney und Justin Hood, geht dann gegen James Wade raus. Wir haben schon drüber gesprochen mit dieser komischen Handschlagsituation, was auch immer sie da gemacht haben. Am Folgetag holt er sich den Sieg über Joe Cullen, wie auch bei der WM, also da die beiden nochmal gegeneinander gespielt. Geht dann gegen Rob Cross raus und Rusty Jake Rodriguez, ja, da kannst du auch ordentlich Fragezeichen hintersetzen, jetzt aktuell. Also ich weiß noch, wie er letztes Jahr auf die Tour gekommen ist. Weißt du noch, gegen wen Rusty Jake Rodriguez in seinem ersten Players Championship Turnier letztes Jahr gespielt hat?
Keine Ahnung. Price? Ich weiß nicht.
Ja, wenn ich dich so frage, dann gibt's nur eine Antwort, weil nur deswegen merke ich mir das.
Andrew Gilding?
Nein, gegen Max Zerwinski.
Ach so,
war ein
okay.
Knappes Ding. Ja. Deswegen weiß ich noch, aber 6-5? Der ist, ja, ich glaube 6-5, 6-5 oder 6-4. Aber Rusty ist so gut eigentlich auf die Tour gekommen wieder. Also gerade leistungstechnisch, muss ich sagen. Also da war ja noch hier das Interview bei daten.de, dann wo die Frage war, wie sehr er auf die Tour committen kann und so, war irgendwie im März, rund um die UK Open oder so. Und da dachten wir schon so, ja, hoffentlich kann er genügend spielen, weil der ist wirklich gut unterwegs. Und jetzt hier halt war das nicht nur ein schlechter Tag, sondern zwei Tage. Einmal 0-6, einmal 2-6 gegen Wesley Plaisir und gegen Owen Bates und halt mit 71 und 76 im Schnitt.
Ja, und mit den Leistungen hast du dann, so ehrlich muss man sein, nichts auf der Tour zu suchen. Und es ist auch nicht das erste Mal, hat auch schon so die Endphase der vergangenen Saison ähnlich absolviert. Also da hat er dann gar nichts zu bestellen. Natürlich deutlich besser sein Landsmann Menzo Suljovic und gegen Cullen, also muss man ja auch nochmal erwähnen, die beiden haben sich ja in den Armen gelegen und Joe Cullen hat es offenbar ja fast genossen. Also ich war regelrecht überrascht über diese Gefühlsexplosion, dann trotz der Niederlage vom Rockstar gegen Menzo Suljovic. Aber auch das passt irgendwie zu der ganzen Geschichte und zu diesen beiden Alpha-Tieren mit sehr vielen Emotionen in beide Richtungen, um es so auszudrücken.
Ja, don't look back in anger. Ne?
Ja, genau. Hat er sich doch nochmal ein Beispiel an seinem Walk-on genommen. Joe Cullen ja am Vortag auch im Viertelfinale, meine ich. Also da hatte er ja auch ein bisschen Preisgeld eingespielt, war also gut gestartet in die Saison und wäre dann jetzt auch mein Übergang, um so ein bisschen über die weiteren positiven Geschichten dieser zwei Tage zu sprechen. Wir haben ja noch einen dritten Tag heute am Erscheinungstag, European Tour Qualifier für Krakau-Göttingen. Das haben wir jetzt ja nicht mit drin, aber jetzt erstmal der Auftakt in der Pro Tour. Ja, Michael van Gerven schon erwähnt im Halbfinale nach diesem 1-5 Schockrückstand gegen Matthias Ehlers dann einen guten Lauf hingelegt. Adam Gavlas sensationell im Halbfinale gewesen, auch das schon Erwähnung gefunden. Edhouse, Suter, Burton, Ritz, Nyman besiegt vor allen Dingen, das ist Wahnsinn. Spielt mittlerweile auch deutlich schneller, also da hat es auch ja, eine Änderung gegeben offenbar im Rhythmus und das tut auch Not, um es so auszudrücken. Also Adam Gavlas konnte ich mir wirklich nie mehr angucken die letzten Jahre. Wenn er jetzt so spielt, dann ertrage ich das auch, dass wir ihn wahrscheinlich bei der WM sehen. Also mit einem Halbfinale ist er ja da schon jetzt in einer sehr guten Ausgangslage.
Ansonsten hatten wir noch Jack Tweddle im Viertelfinale. Der war zwar schnitttechnisch sehr schwankend unterwegs, aber macht's natürlich nicht verkehrt. Gabriel Clemens Viertelfinale haben wir drüber gesprochen. Joe Cullen hast du eben angesprochen. Bo Greaves stand bei ihrem Debüt im Achtelfinale, besiegt Jimmy van Schie, Owen Bates und Cam Crabtree und ja, geht dann gegen Nathan Aspinall raus. Aber auch da muss man jetzt vielleicht das böse Datitis-Wort in den Mund nehmen. Ich hatte dir das auch dann geschrieben. Also ich habe die Endphase der Partie gegen van Schie geschaut. Und da dachte ich mir, ja, also irgendwas ist auch da im Wurf, weil wenn man mal drauf achtet, sobald die Partie dann enger wird und es wichtiger wird, schafft sie es eigentlich fast nie, den Dart einfach hochzunehmen und direkt im ersten Schwung zu werfen. Die Wurfbewegung an sich, wenn sie dann wirft, erste Dart, zweite Dart, dritte Dart, sieht alles sauber aus. Aber sie nimmt den immer einmal hoch, zieht den zurück bis an die Wange und setzt den dann nochmal ab und guckt dann ab und an schon so ein bisschen genervt, so nach dem Motto, jetzt kriege ich den nicht los. Und wenn sie den dann aber ein zweites Mal hochnimmt und zurückzieht, dann kann sie den immer flüssig werfen und dann, sobald der erste geflogen ist, zweite, dritte, immer gut hinterher. Aber sie schafft es eigentlich dann in diesen Phasen fast nie, den Dart hochzunehmen und wirklich einfach im ersten Dart die Bewegung Richtung Board zu machen.
Ja, richtig. Also Bongreaves wirft da auch ein paar Fragen auf. Ob das jetzt technischer Natur ist, mentaler Natur, wie auch immer. Ich glaube, für uns die Hausaufgabe, dass wir das einfach weiter beobachten, ob es da weitere Veränderungen gibt in die negative oder in die positive Richtung. Auf jeden Fall haben wir dieses Thema nicht nur bei Martin Schindler, sondern jetzt auch bei Bongreaves gesehen. Rein sportlich muss man sagen, war was für ein Start auf die Tour. Ne? Decider-Sieg über Jimmy Van Sree, Owen Baynes, Cam Crabtree geschlagen und dann gegen den späteren Finalisten raus. Alles gut also aus Sicht von Bongreaves und dementsprechend auch schon früh natürlich auf WM-Kurs und damit meine ich nicht die Women's Series Rangliste. Ansonsten auch mit Stefan Belmont und Shane McGurk noch ein weiterer neuer Tourcard-Holder, der direkt im Achtelfinale stand. Also ja, da hatten wir wirklich ein paar spannende Namen dann weit im Turnier drin. Dimitri Vandenberg war schon längst raus, aber hatte am Tag zwei wirklich gute Matches absolviert. Einmal sogar 100 gespielt im Average. Allerdings am Dienstag dann total krötenschlecht. Das war wieder der Dimi des letzten Jahres. Aber zumindest gibt es auch mal die positiven Anzeichen. Denn mein Eindruck war der letzten Monate, es gab ja nicht mal die positiven Anzeichen. Also von daher, ja, vielleicht dann sogar eher, oder nein, definitiv eher positiv zu bewerten, auch wenn es dann noch ein richtig schlechtes Match gab am Dienstag. Justin Hood würde ich nochmal erwähnen wollen, der spielt zweimal 100 und gewinnt 6-1 gegen Rian van Veen, also da ist offenbar auch noch vieles drin von dem Hood der Weltmeisterschaft und ansonsten kurios auch Mickey Menzel mit einem neuen Data und hat dann selbst geschrieben, dass er irgendwie schon der zum dritten Mal der Spieler ist, der in einer Saison den ersten neuen Data wirft bei einem Players Championship Turnier. Das finde ich eine unfassbar kuriose Randnotiz.
Ja, absoluter Random Fact, muss man ehrlicherweise sagen. Also, ja, gut, Mickey Menzel halt und Justin Hood, der kann halt hier die Welle weiterreiten, blüht ja hier förmlich auf in seiner Lieblingsjahreszeit der Frühlingsrolle.
Sehr, sehr schön. Naja, am Dienstag, der Übergang von den neuen Datern, der ist auch gelungen, denn nicht nur Gabriel Clemens hat eingeworfen, sondern auch James Hurrell. Auch von dem ist also einiges noch von der WM-Form übrig. Ansonsten im Halbfinale standen übrigens Christoph Ratajski, auch da viel WM-Form übrig und Ryan Searle, auch da viel WM-Form übrig. Also immer die gleiche Platte, aber sie stimmt halt. Tommy Morris im Achtelfinale als Nachrücker ist auch eine besondere Geschichte. Das ist sicherlich auch noch eine Erwähnung wert von den überraschenden Namen.
Ja, ist eine Erwähnung wert als Nachrücker, aber ich schließe dann hier gerade schon einmal ganz kurz an zu den Negativpunkten hier, weil das hier ganz gut reinpasst, weil wir auch beim Thema Überleitung sind und beim Thema Nachrücker und auch beim Thema Tommy, weil Tommy Lischmann, der steht in der Challenge Tour Order of Merit einen Platz hinter Tommy Morris und ist auch mit nach Hildesheim geflogen, um als potenzieller Nachrücker mitzuspielen, durfte dann aber nicht mitspielen. Und das ist von daher so kurios, weil Christian Kist für das Turnier am Dienstag abgesagt hat, allerdings nicht morgens, bevor Anmeldeschluss war und das Draw gemacht wurde, sondern erst nachdem das Draw gemacht wurde und der Anmeldeschluss war. Somit hat er herausgezogen, das Draw war gemacht und Lischmann ist umsonst rübergeflogen nach Hildesheim, durfte dann nicht mehr mitspielen, weil eben das Draw fertig war und ja, hat dann schon wirklich ein bisschen die Arschkarte gehabt. Hat auch auf Twitter kurz was dazu geschrieben. Verstehe ich, dass man dann eine Krawatte hat. Er hat es in einer sehr gesitteten Form gemacht. Also das war sehr in Ordnung, was er da geschrieben hat, aber also ich wäre an seiner Stelle aber auch, ich wäre auch ein bisschen sauer, muss ich sagen.
Ja, vielleicht muss man dazu erwähnen, Christian Kist hat ja immer wieder Probleme mit Gichtschüben. Ich weiß nicht, wie plötzlich das dann kommen kann. Ne? Das wäre jetzt so der Versuch einer Erklärung, aber ist natürlich trotzdem sehr, sehr bitter. Ich hätte auch in keiner Welt jemals für möglich gehalten, dass die Nummer 6 der Challenge Tour nach den ersten 5 Turnieren in Hildesheim beim Proto-Auftakt nicht dabei sein würde. Also, dass wirklich nur die 5 Spieler aus der Premier League nicht dabei sind, ist eine Quote, die ich mir nicht zu träumen gewagt hätte. Also 123 Tourcard-Holder am Start, hätte ich nicht mit gerechnet. Und interessant übrigens auch, sehe ich gerade, Tommy Lischmann ja auch noch exakt gleich auf, nur wegen des Countbacks hinter Steve Lennon und Tommy Morris, die auf 4 und 5 stehen in der Challenge Tour und mitspielen durften. Also auch da wirklich hauchzart verpasst. Also wie so das Kaninchen vor der Schlange und dann stehst du da in Hildesheim vor der Halle 39 und was machst du da auch außer Dart spielen? Eigentlich gar nichts. Ne? Also es ist auch ein unfassbar... Nee,
kannst du zum Griechen gehen, da 500 Meter weiter, wo ich mit Steini
war. Das ist auch die einzige Möglichkeit. Also es ist ein unfassbar trostloser Ort. Also naja.
Naja, hätte ja auch noch zu Jared oder zu Finn practicen gehen können. Da gibt's ja auch noch die Möglichkeit.
Einfach mal bei Insta den Leuten schreiben, ne?
Ja. Ansonsten, letzter positiver Punkt, Christo Reyes gefällt mir richtig gut hier bei seinem Tour-Einstart wieder. Hat jetzt noch nicht mit den großen Ergebnissen geglänzt, aber die Leistungen sahen ordentlich aus. Steht nach 2 Turnieren in den Top 8 der Players Championship Turnier Averages. Bester Deutscher da übrigens, Randnotiz, Max Hopp auf Platz 18.
Ja, das beschreibt dann nochmal ganz gut, in welchen Sphären Max Hopp an diesen beiden Tagen unterwegs war. Und Christo Reyes, ja gut, dass du ihn erwähnst, ist jetzt keiner, der den tiefen Run hatte, aber das Spielniveau spricht natürlich für ihn und spricht dafür, dass er jetzt auch mit Fug und Recht einer der stärksten neuen Tourcard-Holder ist und ja offenbar nicht viel verlernt hat von dem Christo Reyes, von dem Spartan der vergangenen Jahre.
Schauen wir kurz auf die Negativpunkte. So viel gibt es gar nicht zu nennen, oder man kann es beziehungsweise relativ kompakt machen. Wir hatten unfassbar viele niedrige Averages. Im 60er, 70er Bereich haben wir schon bei dem ein oder anderen Spieler angesprochen. Auch Peter Wright mit 77 Punkten, Martin Schindler 65, Kai Gotthard 62. Wir haben Rusty eben angesprochen, Jeffrey Sparidans an den beiden Tagen in Folge einmal 63, einmal 67. Bin ich gespannt, was daraus wird. Also vielleicht war es nur so ein Ausrutscher-Wochenende, vielleicht war er halb krank oder sowas. Gibt's ja alles zu dieser Jahreszeit, aber das war eher schon so, also eben jetzt, weil es auch zweimal in Folge war, war dann eher so der Jules Van Dongen-Weg hier, ne?
Ja, in der Tat, müssen wir auch beobachten. Und an der Stelle können wir aber auch die Negativliste schon ganz kurz halten und dann jetzt auch übergehen, vielleicht nochmal ganz kurz über die Premier League-Spieler zu sprechen. Das ist ja auch schnell gemacht. Es waren ja nur 3 der 8 am Start. Davon die 2 Niederländer, Michael van Gerven, Halbfinale, Viertelfinale. Du hast es eingangs erwähnt. Das war gut, genauso gut natürlich Gervin Price, auch zwar in Runde 2 raus beim ersten Turnier, aber da auch in einem absoluten Top-Match ausgeschieden. Ich glaube, gegen Connor Scott, meine ich, und dann eben am Dienstag das Finale erreicht. Und ansonsten, ja, enttäuschend nur, erstaunlicherweise Rian van Veen mit Runde 2 und Runde 1 nach dem tollen Auftakt in der Premier League. Der Vize-Weltmeister kommt hier noch nicht so gut im neuen Jahr an. Aber gut, gegen Justin Hood kannst du auch mal reinlaufen, wenn der irgendwie 108 spielt.
Ja, kann passieren. Also bei Rian van Veen würde ich es auf gar keinen Fall überbewerten. Das ist halt einfach hier das Brot- und Buttergeschäft. Und manchmal musst du dir auch einfach die Butter vom Brot nehmen lassen. Nur musst du aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Sonst hast du irgendwann nicht mal mehr das Brot. Besser lief's bei den Dutch Open, gerade aus deutscher Sicht. Und das machen wir jetzt mal hier als Überleitung, um die Players Championship Turniere zu konkludieren und darauf zu schauen, was sonst noch so los war. Insbesondere an dem Wochenende vor diesen beiden Tagen in Hildesheim. Und über einen Namen müssen wir jetzt natürlich sprechen, Paul Krone.
Ja, wir müssen Paul Krone huldigen, denn Paul Krone gewinnt die Dutch Open im Finale 3-2 in den Sätzen gegen Corne Groeneveld, 2-3, 1-3.
Groeneveld?
Was denn?
Ach, ich habe ein Wortspiel gemacht, hast du nicht rechtzeitig aufgegriffen.
Krone-Feld, hast du gesagt, oder was?
Ja.
Habe ich überhaupt nicht gehört, habe es mir jetzt aber erschlossen. Mann. Naja, die Chemie, sie stimmt auch nur manchmal zwischen uns. Naja, Paul Krone gegen Krone-Feld, er lag 0-2 hinten und hat dann Matchstarts überstehen müssen beim Stand von 1-2 in Satz 3. Also so kann natürlich ein Setplay auch verlaufen. Auf Doppel 10, Doppel 5 sitzen die beiden Matchstarts des Niederländers, des Lokal-Matadors nicht. Und also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Groeneveld davon ausging, dass das seine einzigen Chancen auf Match sein würden. Weil irgendwie, es wird so ganz nonchalant so weggelächelt. Aber das ist das Tückische an diesem Format, ne? Denn 2 Minuten später steht es dann 3-2 in dem Satz. Der Satz ist dann im Hafen für Paul Krone und damit ist die Partie ja wieder offen gewesen.
Hatte ich auch nicht das Gefühl, weil ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass Paul mir in der gesamten Partien nie so richtig irgendwie diesen puren Willen, da zurückzukommen, vermittelt hat. Also schon als er im ersten Satz da die Satzdarts vergeben hatte und sowas und sich das dann alles, auch wenn er eigentlich der bessere Spieler war, gegen ihn entwickelte. Ja, aber irgendwie hat er es dann doch gemacht und irgendwie hat er dann, obwohl er jetzt auch gar nicht so so bissig wirkt oder sowas. Vielleicht war er auch schon ein bisschen müde, waren ja auch unfassbar lange Tage da. Aber irgendwie hat er es dann doch noch geschafft, sein wirklich bombastisches Scoring da ans Board zu bringen und auch in den wichtigen Momenten dann nochmal ein gutes Leck zu spielen, wie zum Beispiel den Satz, den er dann mit dem Elfer gewinnt. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass ich das Gefühl hatte, er macht einen müden Eindruck oder so. Ich glaube generell, Paul Krone hat hier irgendwie so was Einzigartiges, was die Körpersprache anbetrifft. Ich glaube, wenn man ihn jetzt nicht kennt, dann kann man auch leicht den Eindruck gewinnen, der nimmt das irgendwie nicht so richtig ernst oder so. Ne? Aber ich glaube, dass Paul Krone am stärksten ist, wenn er so diesen Funken Bissigkeit hat, aber auch sehr viel seines natürlichen Paul Krone spielt, seiner natürlichen Attitüde, und die ist eben relativ locker. Ne? Wie es in ihm aussieht, als er dann da den Matchstart reinmacht, ne? Das haben wir dann auch gesehen, als er dann da im Board fast klebt. Ne? Also dementsprechend ja, da war dann schon auch ein bisschen Druck drauf und es ging dann um viel, jetzt nicht so viel Preisgeld gibt es ja da gar nicht zu gewinnen bei diesem Turnier, aber es ist eines der prestigeträchtigsten Turniere in der gesamten Darts-Welt. Ne? Also dementsprechend kein kleines Ding, dass Paul Krone da jetzt bis in alle Ewigkeit in der Siegerliste steht.
Und dass er eben diesen prestigeträchtigen Titel gewinnt, wird ihm auch nochmal Selbstvertrauen geben für ein Turnier, welches noch prestigeträchtiger ist und demnächst ja stattfindet.
Ganz genau. Und ich habe jetzt nur eine Sekunde lang überlegt und dachte, was erzählt er jetzt? Aber jetzt weiß ich natürlich, du meinst das Kultturnier, den Samsener Storchencup 2026, auch nur noch so knapp 6 Wochen entfernt. Ne? Also wir machen Live-Podcast, kann man ja an der Stelle nochmal erwähnen, am Donnerstag, den 26. März, parallel zum Berlin-Spieltag der Premier League. Und am Tag darauf Paul Krone, einer von 8 Wildcard-Inhabern oder gesetzten Spielern, die dann gegen 8 Qualifikanten antreten beim Samsener Storchencup Profiturnier. Also ich habe richtig Bock drauf und Paul Krone hat sich jetzt hier ein Momentum geschaffen. Überragend am Ende den Deciding Set. 15, 14, 15 Darts, 10 mal 180 im Spiel. Ich glaube, Kronefeld hatte nur 4. Also richtig, richtig, richtig gut. Naja, gut. Insgesamt 11 Siege hat Krone geholt. Das ist natürlich auch so ein Turniersiegerweg, den du nur bei den Dutch Open haben kannst. Denn hier wird in einem 4096er Teilnehmerfeld gespielt. Also so viele waren es ja dann, glaube ich, final nicht. Also es gab dann ein paar Freilose. Ne? Aber der Baum ging dann bis in die Runde der letzten 4096. Also so viele kriegen wir dann in Sabbenhausen nicht in die Sporthalle, in die Wörmke Arena, aber ist auch nicht schlimm. Es war ja ein sehr interessanter Turnierverlauf, denn Paul Krone hat mehrere Turniersieger-Momente überstehen müssen. Also einer ist ja meistens dabei. Ne? Wir reden häufig drüber, aber das war jetzt schon eine ganz wilde Nummer hier teilweise.
Ja, dreht 0-2 gegen Bernd Mommer, dreht 0-3 gegen Erwin Vossen, dreht 1-3 gegen Martin Dirk Ward, gewinnt 4-2 gegen Ron Mollenkamp mit einem 106er Schnitt, gewinnt dann das Viertelfinale gegen Heine Uldrichs mit 5-2 und dann das Halbfinale mit 2-0 gegen Jensen Walker, also 2-0 in Sätzen, der, ich glaube, Jensen Walker, wenn ich es gesehen habe, jetzt die neue Nummer 1 der WDF ist, genau, also von daher, ja, da gab es schon so den einen oder anderen Moment, wo Paul glänzen musste und den er auch überstehen musste.
Ja, und das Spiel gegen Bernd Mommer, als er 0-2 hinten liegt, also das war eine Runde der letzten 512, da wurde nur bis 3 gespielt, also das war wirklich kurz vorm Aus für Paul Krone. Lustig fand ich auch noch den Walk-On oder generell den Auftritt von Heine Uldrichs, der da in Jogginghose und schwarzem T-Shirt gespielt hat, auf der Bühne, also dass das bei den Dutch Open generell so ist, ne? In den frühen Runden siehst du da die wildesten Kombinationen, irgendwelche Ex-Profis, die dann in ihrem feinen Trikot-Zwirn spielen gegen irgendwelche, die du gerade da irgendwie von der Straße abgeholt hast, so gefühlt, ne? Und Heine Uldrichs hat gutes Darts mit einem kuriosen Look vereint. Ich fand's irgendwie geil. Also ich stehe ja irgendwie auf jetzt nicht so die exzentrischsten Darts-Trikots und fand das irgendwie ganz nett. Ich weiß nicht, ob es dann eine Jogginghose sein muss. Aber gut, ich will jetzt hier nicht den Karl Lagerfeld machen. Auf jeden Fall war es irgendwie wieder ein interessanter Farbtupfer im Dacia, die Dutch Open.
Ja, so ist dieses Turnier halt, ne? Also bunter geht's halt kaum, zumindest im Teilnehmerfeld. Ansonsten hatten wir 13 Niederländer im Achtelfinale, plus dann Krone, Jensen Walker und Lennart Faes. Und ansonsten, ja, Florian Hempel in den letzten 64 raus mit 3-4 gegen Ron Meulenkamp. Und ansonsten deutsche Erwähnungen in der Einzelkategorie der Herren sollten vielleicht noch Kilian Hohnstedt, Pascal Virotius und Danny Diller finden, die allesamt bis in den letzten 128 noch im Turnier mit dabei waren.
Und dann würde ich sagen, gehen wir ganz schnell nochmal die anderen Sieger durch. Wir hatten Doppelfeld mit 2048er Teilnehmerstruktur. 701 wird da ja gespielt, traditionell bei den Dutch Open. Und interessant dort, Tourcard-Holder durften mitspielen im Doppel. Und das haben einige gemacht von den Niederländern, aber auch, ich glaube, es waren nur Niederländer. Andy Bartens hat ja keine Karte mehr. Also Dirk van Dijvenbode und Mike Köfenhoven gewinnen am Ende mit 5-1 im Finale gegen Jimmy van Sri und Danny van Treib. Van Dijvenbode und Köfenhoven, die wohnen ja auch 5 Minuten auseinander, also sind auch Trainingspartner und die haben das hier gut auf die Bühne gebracht. Der Frauenwettbewerb geht auch an die Niederlande, an Priscilla Steenbergen mit 5-3 gegen Rachna David aus Norwegen. Die kannte ich gar nicht. Also auch da eine große Überraschung im Finale. Irina Armstrong aus deutscher Sicht richtig stark im Viertelfinale. Geht sie raus im Decider erst gegen Steenbergen, gegen die spätere Siegerin. Und großartig Lotte Suomi aus Finnland im Viertelfinale. Also Suomi ist ja, soweit ich weiß, ist ja auf Landessprache, heißt das ja Finnland. Das heißt, wir Lotte Deutschland aus Deutschland. Wäre so das Äquivalent, hat mich komplett abgeholt. Fand ich irgendwie ganz lustig. Und dann Frauendoppel würde ich auch noch erwähnen wollen, geht an die Türkei, an Sera Gemi und Aysehül Karaöz. Die gewinnen gegen Priscilla Steenbergen und Joe Rolls im Finale mit 4-1. Und aus deutscher Sicht im Achtelfinale Luisa und Ina Töhle. Ja, also viel zu besprechen und das ist ja noch nicht alles, gerade auch mit der deutschen Brille jetzt gleich. Kommen wir ganz kurz zu. U18 gewinnt Milan van Utrecht, U18 bei den Damen gewinnt Paige Pauling, keine Überraschung. Dort allerdings die Deutschen gut vertreten, Marie Huber, Merve Hummel im Viertelfinale und im Halbfinale Eileen Schrader. Und jetzt geht's an die deutsche Kategorie des Wochenendes. U14-Wettbewerb, Erik Peterreit gewinnt im Finale, der Mann aus Kiel gegen der Junge aus Kiel mit 3-2 im Finale gegen Bruno Willi Sauer und Erik Peterreit mit einem unfassbaren Trikot. Da steht einfach Peter Wright hinten drauf. Das Wright ist durchgestrichen und durch Eid ersetzt. Also die Chuzpe muss er halt erstmal haben. Das hat mich komplett abgeholt auf allen Ebenen.
Ja, fand ich auch sehr lustig, als ich das Trikot gesehen habe. Also ja, manchmal muss er halt auch einfach kreativ sein und ja, ich sag mal, wenn das ein junger Typ macht hier, da kommt das halt auch einfach irgendwie ein bisschen cool rüber, ne? Also wäre der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, schon 36 oder sowas, dann würde man vielleicht sagen, weiß ich nicht, aber wenn das halt jetzt jemand hier macht, der 11, 12, 13, 14 ist, dann ist er schon ganz cool eigentlich, ja.
Und die deutsche Brille würde ich jetzt nochmal ganz kurz aufbehalten, denn bei den Paradartern im Doppel hatten wir ein deutsches Doppel im Finale. Michel Holzen und Ralf Hüßmann. Hüßmann im Einzel im Halbfinale. Musste ich auch irgendwie denken an Ralf Hüßmann. Fast Namensvetter, aber das ist ja einer der Strombergmacher, ne? Also ist auch irgendwie, also es ist fast geskriptet für unseren Podcast hier, manche Namen großartig. Also da auch nochmal Glückwunsch raus. Aus deutscher Sicht generell einfach wirklich eine gute Bilanz in den verschiedenen Wettbewerben. Angefangen natürlich beim heroischen Sieg von Paul Krone.
Und aus den Niederlanden geht's dann wieder zurück nach Hildesheim zur Women's Series. Da auch viele deutsche Starterinnen mit dabei gewesen beim Auftakt der Women's Series. Aber am Ende des Tages, da triumphiert nur eine. Bo Greaves holt sich die Titel 47-50. Sie steht aktuell bei 113 Siegen in Folge auf der Women's Series. Es ist unfassbar, was diese Frau dort für eine Dominanz ausstrahlt. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Dann versuche ich es mal. Also Superlative helfen ihr jetzt gar nicht. Ich würde eher mal die Frage stellen oder das Thema setzen. Wie überraschend ist das? Denn ich finde, obwohl sie der Konkurrenz so meilenweit voraus ist im Damendarts, finde ich das unfassbar krass. Denn wir haben auch gesehen, Women's World Matchplay, ähnliche Distanz wird dort gespielt. Da hat sie das Finale gegen Lisa Ashton verloren. Und Spielerinnen wie Lisa Ashton, Fallon Sherrick oder auch mal eine Noah Lynn van Leeuwen, Gemma Hayter meinetwegen, die können ja auf die Distanz auch mal richtig krasse Darts spielen. Die genannten Spielerinnen haben alle schon mal einen Satz gewonnen bei einer WM gegen Top-Konkurrenz der männlichen Dartspieler zum Beispiel. Und die können auch alle mal eine 95 spielen. Und deswegen finde ich das unfassbar krass. Und ich finde, man soll es nicht zu kleinreden und nur darauf reduzieren, dass Bo Greaves halt so meilenweit besser ist als alle anderen.
Ja, du musst halt in 113 Siegen in Folge einfach fast immer zur Stelle sein. Weil, also es wird halt auch mal, es ist ja normal, dass es auch mal Momente gibt, wo du mal 6, 7, 8 Darts am Doppel vorbeiwirfst, wo einfach mal dein Scoring nicht läuft oder wo deine Gegnerin einfach mal richtig gute Darts zeigt. Und dem einfach immer entgegenzuwirken, bis dahin, wenn halt dieser wichtige Moment vorbei ist. Das ist halt unfassbar von Bo Greaves, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich meine, sie gewinnt hier 3 Finals gegen Lisa Ashton, einmal gegen Fallon Sherrock und die halt alle klar. Also das am wenigsten klarste Finale hier gewinnt sie mit 5-2. Ansonsten haben wir einmal 5-1 und zweimal 5-0. Das ist halt schon wirklich Wahnsinn, was sie einfach zeigt.
Aus deutscher Sicht, du hast gesagt, ja, naturgemäß viele deutsche Spielerinnen am Start. Generell muss man aber auch sagen, es waren sogar überraschend viele insgesamt da in Hildesheim, weil parallel zu den Dutch Open natürlich nicht der ideale Termin. Aber ja, aus deutscher Sicht dann sportlich gesehen Silvia Lindner mit einem Viertelfinale am besten unterwegs. Sie ist jetzt in der Rangliste nach diesem ersten Block auf Platz 13 und Bo Greaves, welch Wunder, ist mit 10.000 Pfund vorne. Ashton und Sherrick auf den Plätzen 2 und 3. Und Silvia Lindner, das verdeutlicht nochmal ihre gute Leistung, ist oder hat mehr Preisgeld eingespielt als Noah Lynn van Leeuwen. Und dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar Nordic and Baltic Tour, Auftakt in Riga. Fand ich auch sehr interessant zu sehen, weil wir jetzt ja, zum einen die Regeländerung haben, dass ein Cord Dekker auch im zweiten Tourcard-Jahr spielen darf und solche Geschichten. Wir haben aber auch ein großes Comeback gesehen von Gianni Havisto. Wir hatten es angesprochen in der letzten Folge, dass da ein großes Comeback ansteht von dem World Cup of Darts Halbfinalisten mit Team Finnland 2012 in Hamburg. Ehemaliger WM-Teilnehmer, der auch Gary Anderson, glaube ich, damals mal über 5 Sätze gezogen hat bei der Weltmeisterschaft. Und der macht jetzt ein Comeback nach jahrelanger Abstinenz und qualifiziert sich direkt für ein European Tour Event und zwar für Vize, für ET3 und gewinnt eines der beiden Pro Tours. Unfassbar, ne? Also wo kommt das jetzt auf einmal her? Das kann ja nur darauf hindeuten, dass der Mann auch zumindest im eigenen Keller oder so ein bisschen dran geblieben ist an der Scheibe, ne?
Na, er hat sich wohl ein Beispiel an Christo Reyes genommen, ne? Mhm. Also in abgespeckter Form ist es das ja. Also ich sag mal, wie er hier zurückkommt. Christo Reyes hatte ja auch damals schon war nochmal eine ganze Klasse besser. Aber trotzdem, ja, ist doch irgendwie cool. Und ich weiß doch, dass dich das glücklich gemacht haben wird. Und wenn du glücklich bist, dann bin ich ja auch glücklich. Jetzt klinge ich hier schon so, als wären wir schon seit 65 Jahren verheiratet. Aber ja.
Ja, so kurz nach der Silberhochzeit hier, ne? Tatsächlich. Ansonsten.
Kurz nach der Silberhochzeit, wir haben schon die Eiserne, aber schon.
Die Gusseiserne
durch.
Schon. Naja, Gianni Havisto.
Die Gustra.
Gott, ey. Meine Güte, also wenn man hier nicht Stromberg schaut, dann ist man manchmal echt ein bisschen lost. Deswegen gehen wir zurück zu Gianni Havisto. Der stand nämlich beim ersten Qualifier für Krakau auch direkt im Finale. Dort hat er dann gegen Andreas Harrison verloren und dann für Vize hat er gewonnen. Dazwischen war Qualifier für Göttingen. Da gewinnt Havistos finnischer Landsmann Jonas Marsalin im Finale gegen Anton Östlund und ja, Prototitel 1 gegen dann Cord Dekker, der im Decider gewinnt gegen Andreas Harrison und im Decider die 160 rausnimmt, also in Style, und Gianni Havisto schlägt Oskar Lukasiak im Finale Nummer 2, also das Traum-Comeback vollbracht und die Chance auf den World Cup jetzt riesig, also Gianni Havisto und Jonas Marsalin beide in der Order of Merit durch die ET-Qualis und dementsprechend ja harte Zeiten für Marco Kantele und vielleicht auch für Teemu Harju bei Team Finnland. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann jetzt noch in den sonstiges Block, also World Cup, damit können wir eigentlich auch reingehen, weil die World Cup Starter wurden ja bekannt gegeben, erstaunlich früh, also da dachte ich, was ist denn hier falsch, das entspricht irgendwie nicht der PDC, die macht sowas ja eigentlich erst 3 Tage nach Turnier statt, Spaß beiseite, aber 33 von 40 Nationen stehen fest und wir haben tatsächlich ein bisschen was zu bereden, Micha, Bahrain ist raus. Gibraltar ist raus und Slowenien, das ist jetzt kein Wunder, weil man hat einen Tourcard-Holder mit Pratnemer, wird dabei sein und ein zweites afrikanisches Team. Aber Bahrain und Gibraltar raus, das ist eine Entscheidung gegen das Geld in Bezug auf Bahrain und dementsprechend eine Entscheidung, die ich so nicht vorausgesehen habe.
Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist Dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Habe ich auch nicht gesehen, finde ich aber gut. Also, Slowenien mit Pratnemer, klar. Zweites afrikanisches Team holt mich halt komplett ab, muss ich ehrlicherweise sagen. Also bin mir ziemlich sicher, ja, dass es dann halt auf Kenia hinauslaufen wird. Ist nicht 100% gesetzt, aber gehe ich mal schon von aus und ja, holt mich in jeglicher Form ab.
Ja, also Kenia wird favorisiert sein. Ansonsten vielleicht Uganda mit Ocheng, Hilton Klein für Botswana. Aber da fehlt dann so der zweite Mann. Munyua ja, und Wachuri ja. Beim Qualifier in Afrika. Sicherlich Favorit. Ansonsten 3 Qualifierplätze weiter in Asien. Also theoretisch kann es Bahrain darüber schaffen. Ich würde mich aber sehr wundern, wenn sie überhaupt dabei sind. Also letztes Jahr haben Singapur, Taiwan und Malaysia darüber geschafft. Mongolei würde ich nochmal reinwerfen. Vielleicht sehen wir da einen weiteren Debütanten. Brunei, genau, mit den coolen Spielernamen. Fände ich alles irgendwie ganz interessant. Also aus Spielernamensicht wäre, glaube ich, die Kombination Malaysia, Brunei, Mongolei die beste und die schwierigste für, ja in dem Fall, Philipp Brzezinski in Frankfurt beim World Cup Mitte Juni. Ansonsten, ja, 2 Plätze werden über Nordic-Baltic ausgespielt. Finnland und Dänemark wären das aktuell und Argentinien ist natürlich der Favorit in Lateinamerika für den Qualifier dort. Und dann wären wir jetzt bei weiteren Qualifikanten und zwar für die UK Open. Callum Francis, Clive Langford, Oliver King und Kyle Gilding. Natürlich nicht verwandt oder verschwägert mit Andrew Gilding, aber ein 16-Jähriger, der auch Gilding heißt und sein großes Debüt bei den UK Open. Das passt also. Gilding gegen Gilding. Ich würde es gerne sehen.
Kyle Gilding, Spitzname Silverfinger, ne?
Übrigens, der Mann hat wirklich, aber der junge Mann hat so ein golden angehauchtes Trikot. Also man könnte denken, das wäre direkt die direkte Blutslinie zu Andrew Gilding, aber der ist meines Wissens nach nicht Vater. Gut, dann, was haben wir noch? Next Gen, Auftaktturnier, es wurde gewertet. Richtige Entscheidung? Fragezeichen?
Wenn ich dir nur ja oder nein geben soll, dann ja, richtige Entscheidung.
Okay, aber du bist ein bisschen am Schwanken. Also für mich war das gar keine Frage. Musst du machen, musst du voll in die Wertung reingeben. Gab ja auch ein großes Entschuldigungsschreiben der PDC Europe, was nicht öffentlich, aber an die Spieler herausging. Aus meiner Sicht hat man da jetzt, hat man eine gute Krisenkommunikation betrieben.
Ja, jein. Nee, jein, sage ich dazu. Ich finde, zu den Spielern, also ich habe diese E-Mail ja auch bekommen hier fürs Management von Finn und so. Die E-Mail fand ich sehr gut, fand ich sehr ehrlich und ich finde, so solltest du es den Spielern auch kommunizieren. Ich finde aber, dass man irgendwas in irgendeiner Form, ob auf der Website, ob auf Twitter, ob auf Instagram, auf der Seite, die ja von der PDC Europe relativ rege bespielt wird, dass man irgendwas dort hätte machen sollen, auch in der Öffentlichkeit. Gerade auf Instagram hätte ich das nur fair gefunden, dass nicht nur die beteiligten Spieler das bekommen hätten und dass man dann nicht, 4 Tage nach der Entscheidung mit einem Video weitergeht, einfach wie Marcel Walpen 301 Punkte in 11 Darts checkt. Deswegen, da hätte ich es schon gut gefunden, wenn man da
Marcel
in der,
Walpen
in der
ich
Öffentlichkeit...
Nicht. Ich kenne nur Walpen
was?
Marcel.
Walpen Marcel Cello, sorry. Wenn da ja irgendwas noch in der Kommunikation auch nach außen gekommen wäre, das hätte ich noch besser gefunden, aber dieses Schreiben an sich, welches an die Spieler rausging, fand ich gut und ehrlich.
Ich gebe mich argumentativ geschlagen und sage, ja, da hast du recht, das hätte man so machen sollen. Dann wäre es perfekt gewesen. Also da noch irgendwas rausgeben, auch an die Öffentlichkeit, ist schon natürlich sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch vor den Spielern in den Staub wirft. Und dementsprechend, glaube ich, sollte da dann auch genug Gras drüber wachsen. Aber ja, es ist halt so weit nach außen gedrungen, dass es aus der Nerdblase, aus der Spielerblase längst hinausgetreten war wegen des Chaoses. Dementsprechend hätte das ihnen gut zu Gesicht gestanden, sehe ich auch so. Was haben wir noch so an Kleinkram? Ricardo Pietrezco wechselt zu Precise 180, habe ich nicht kommen sehen, aber interessanter Move. Deutsche Marke, ja, kann man sagen, passt irgendwie.
Ja, kommt ja auch nicht so weit weg von seinem eigentlichen Heimatort in Nürnberg oder seinem Wahlheimatort über Jahre hinweg. Mittlerweile ist es ja Hannover oder beziehungsweise Hildesheim, aber ja, sehe ich schon Argumente dafür, dass das auch passt.
Ja. Wo du es gerade sagst, also Ricardo Pietrezco ist einer der Menschen, die so gleichzeitig der Berliner genannt werden können als Synonym, der Nürnberger oder der Hannoveraner. Das können auch nicht so viele Spieler von sich behaupten. Hat einen großen Vorteil. Man ist dann in der Lokalpresse in verschiedenen Regionen Deutschlands immer gefragt. Das ist ja auch so. Also vor der Weltmeisterschaft meldet sich dann immer in der Konferenz dann in der Medienrunde jemand vom RBB oder so. Ne? Da könnte man denken, hä, warum? Aber ja, Martin Schindler ist ja auch gebürtiger Strausberger und so. Ne? Also dementsprechend, das hat Vorteile, wenn man mal ein bisschen rumkommt. So gesehen auch bei Ricardo Pietrezco. Und wer auch rumkommen wird in den folgenden Jahren und nicht nur in einer Kirche in London Moto Super Series callen wird, ist Owen Binks. Denn der ist als vierter Caller der PDC bestätigt worden. Und das war ja längst eine klare Sache. Jetzt hat man es aber auch publik gemacht und ja, habe ich nichts gegen einzuwenden.
Nee, habe ich auch nichts gegen einzuwenden. Ich glaube, nichts einzuwenden hat man auch gegen die Premier League-Analyse, die wir schon in der letzten Folge gemacht haben. Dort haben wir ja schon zu Genüge über die Premier League gesprochen. Deswegen hier nur für die Leute, die es verpasst haben, der ganz kurze Recap von Gerven holt sich den ersten Tagessieg mit Siegen über Stephen Bunting, Luke Humphries und Kieran van Veen. Luke Littler verliert sein Auftaktspiel gegen Kieran van Veen, also hat hier den 0-Punkte-Start. Und nächste Woche, wir haben es ganz am Anfang schon angesprochen, geht es nach Antwerpen, nach Belgien. Littler spielt dort gegen Humphries in der ersten Runde, van Gerven gegen Rock, Clayton gegen Bunting und Price gegen van Veen. Kevin, wer gewinnt den Abend?
Ja, ich muss ja jetzt bei Luke Littler bleiben, nachdem ich da letztens schon hart auf die Bretter gekommen bin bei Woche 1 in Newcastle. Aber ja, der Druck ist da, damit kann er umgehen. Hartes Brett natürlich direkt gegen Luke Humphries zu spielen, mutmaßlich dann Halbfinale gegen den Vorwochensieger van Gerven. Aber ja, ich wäre jetzt bei Littler. Wer macht's aus deiner Sicht in Antwerpen beim erstmaligen Premier League Event in Antwerpen vor einer sehr hohen Zuschauerzahl übrigens am Donnerstag?
Ja, wenn ich jetzt so auf die letzten beiden Tage schaue, was dort halt auch gespielt worden ist, ja, muss ich Kieran van Veen sagen. Nein, sag ich Gervin Price. Also ich glaube, jetzt ist der Price heiß, jetzt macht's einmal Boom. Und ja, ich glaube, hoffe, wünsche, dass Gervin Price das macht.
Also viel Spaß, wenn ihr Premier League schaut. Antwerpen, denke ich, ist so ein Ding, das lohnt sich auch für diejenigen, die so ein bisschen
nur
überdrüssig
Diamanten
sind.
Kaufen wollen.
Ja, in der Diamantenstadt, aber ist halt ein neuer Spielort, finde ich sehr interessant und fängt natürlich auch wunderbar an mit Littler Humphries, natürlich bei unseren Kollegen von Sport1 live der gesamte Abend. Dann kommen wir jetzt auf das Thema Checkout Awards zu sprechen. Denn wer letzte Woche richtig reingehört hat bis zum Schluss, der hat ja hier von den Checkout Awards mitbekommen. Und ja, da haben wir wirklich zahlreiche Stimmen bekommen. Also das Prinzip war folgendes. Wir haben erstmal drei Nominierte pro Kategorie kuratiert, kann man sagen. Und dann haben wir natürlich unsere Follower, haben wir die Community gefragt, wer hat sich denn ebenfalls noch eine Nominierung verdient? Und dann haben wir letztlich unsere drei Picks plus den Community-Pick in die Abstimmung bei Instagram gegeben. Und am Ende haben über 2000 Menschen mitgemacht. Das freut uns sehr.
Definitiv. Und dementsprechend kamen wir dann jetzt hier halt auch zu Ergebnissen aus der Community, die wir jetzt kundtun werden und über die wir jetzt hier nochmal kurz sprechen werden. Also den Checkout, also eigentlich müsste Ben hier jetzt mal irgendwie so einen Trommelwirbel mit einbauen hier an dieser Stelle. Also Ben, ne, wenn du hier bei dieser Stelle angelangt bist, komm, mach mal jetzt hier so einen Trommelwirbel so.
Kategorie Deutscher Spieler des Jahres 2025 in den Checkout Awards.
Die Nominierten.
Aus Berlin, Nürnberg und Hannover. Nein, also so machen wir es nicht. Also vierter Platz ging an Ricardo Pietrzko. Bronze für Martin Schindler. Silber für Arno Merck mit 33% der Stimmen. Und das ist von daher von Interesse zu nennen, weil Gold gewinnt Nico Springer mit 34% der Stimmen. Also ganz knapp vor Arno Merck geht hier Gold an Nico Springer für den deutschen Spieler des Jahres. Kevin, was geht dir dazu durch den Kopf? Als erstes möchte ich meinem Manager danken. Nein, also was sag jetzt mal hier?
Aus meiner Sicht völlig verdient. Nico Springer hat ein überragendes Debütjahr als Tourcard-Holder gespielt. Und ich kann mich sehr damit anfreunden, wie jetzt die Tabelle ausgekäst wurde. Also Arno Merck auf 2, knapp dahinter. Martin Schindler, klarer Dritter, aber auch mit guten irgendwie 26%. Auch eher natürlich mit einem tollen Jahr. Die andere Karrierephase natürlich schon und Ricardo Pietrzko als Vierter, ich denke, dann auch fair bewertet. Aber ich finde, Nico Springer hat es dann schon verdient, hier auch knapp vorne zu stehen. Arno aber auch ein toller zweiter Sieger.
Ich muss auch ehrlicherweise sagen, also ich habe für Arno gestimmt. Ich fand das Jahr von Nico sehr gut und es ist das beste Debütjahr eines Deutschen jemals. Ich würde es aber nicht als überragend betiteln, weil dafür waren für mich zu viele Dämpfer auch mit dabei. European Tour Titel mega, European Tour Finale mega, European Tour Qualis mega.
Aber Floor und WM.
UK Open mega, aber Players Championship Turniere waren für mich dafür nicht gut genug und WM für mich ein großer Downer hinten raus. Deswegen, ich fand, Arno hat hinten raus noch ein bisschen mehr das Momentum mitgenommen. Deswegen meine Stimme für Arno, aber ich kann auch mit Nico sehr gut leben und er hat es auch sich verdient geholt. Nächste Kategorie.
Deutscher junger Spieler des Jahres. Das sind die Nominierten. Vierter Platz.
Vierter Platz. Florian Preis. Bronze gewinnt Dominik Rüllig. Silber Leon Weber. Und Gold gewinnt am Ende Jorik Hofkens mit 44% der Stimmen. Relativ klar. Jorik war tatsächlich der Community-Pick. Muss ich ehrlicherweise sagen, also herzlichen Glückwunsch zum Checkout Award. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich das in dieser Klarheit nicht ganz nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass sich einige Leute sehr von der Aktualität haben leiden und ein bisschen auch verwirren lassen. Jetzt, wo er die Karte geholt hat, auf der Tour ist als jüngster Spieler und so weiter. Wahnsinn, aber das gehört nicht zu 2025. Und wenn man das Jahr 2025 nüchtern betrachtet, die Next Gen war jetzt nicht so krass. Die Super League war dafür dann wieder ganz ordentlich, was er gezeigt hat, aber viel mehr. Gut, wir hatten noch dieses eine Superspiel gegen Menzies auf der European Tour, welches, wo er gut spielt, dann aber verliert. Aber so viel mehr war dann darum herum auch nicht. Und da hatten wir zum Beispiel bei einem Dominik Grüllich mit einem Players Championship Turnierfinale, mit seinem WM-Debüt, bei Leon Weber mit seinen European Tours oder auch bei Florian Preis, was er bei der WDF gezeigt hat, in meinen Augen etwas mehr als bei Jorik.
Ja, also bei mir wäre jetzt der Goldspot auch knapp an Dominik Grüllich gegangen tatsächlich. Klar, das Ende war jetzt auch nicht mehr so erfolgreich auf dem Floor, aber hat doch mehr rausgeholt, als wir ihm alle zugetraut haben. Am Anfang des Jahres, genau wie Leon Weber, die Karte gewonnen. Florian Preis natürlich jetzt außerhalb der PDC toll performt. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. So das erste Next-Gen-Wochenende zählt da jetzt hier auch nicht mit rein. Aber ja, am Ende trotzdem großartig. Jorik Hofkens Gold geholt. Und dahinter war es ja unfassbar knapp. Ne? Also zwischen 2 und 4 gab es nur wenige Stimmenunterschiede.
Aber so ist das eben bei einer Abstimmung. Da kann es auch mal eng sein. Und so war es auch in der dritten Kategorie.
Deutscher Pro-Tour-Spieler des Jahres. Die Nominierten.
Mann, ich hab mir extra eine Kunstpause hier gemacht, um mich nach meinem Räusper, dass ich das hier jetzt und dann grätschst du mir da einfach rein. Also in so einer Doppelmoderation. Hier hast du einfach weggenommen.
Dann mach du gleich deutsche Performance. Ja, den kriegst du von mir aus. Sorry.
Okay, ja, dann mach du jetzt hier deinen deutschen Proto-Spieler des Jahres an. Mach aber auch.
Vierter Platz, Lukas Wenig. Bronze geht an Max Hopp. Silber, Michael Unterbuchner und Gold Martin Schindler. Und Applaus. Nee, aber Martin Schindler, Gold mit 45%, ist ein Statement. Und ja, hat ja jetzt auf der Pro Tour auch seinen ersten Titel dann eingefahren. Also nicht nur auf der European Tour erfolgreich gewesen. Streng genommen gehört das ja sogar dazu, aber jetzt floorbezogen ja auch den ersten Titel der Karriere eingefahren. Michael Unterbuchner finde ich auch echt verdienter Zweiter. Das war irgendwie vor allen Dingen jetzt nicht so ein Jahr, was so im Scheinwerferlicht stattfand, aber die Challenge Tour war ja richtig klasse. Also von daher kann man so sehen. Mhm. Und Max Hopp, ja, hätte ich auch auf der 2 durchaus, wäre ich auch mitgegangen, aber finde es auch völlig fair, dass er hier zumindest auf jeden Fall auf dem Treppchen ist, denn darf man nicht unterschätzen, Tourkarte geholt und dann eben auf dem Floor direkt mehr Spiele in der ersten Runde gewonnen als verloren.
Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, ich meine, Lukas Wenig steht jetzt hier auf dem 4. Platz, so verkehrt war das auch nicht. Wir sprechen da auch über ein Players Championship Finale und seine European Tour Qualis waren jetzt auch wirklich nicht verkehrt, ne? Also eigentlich, es hat keiner verdient, hier nicht aufs Podium zu kommen.
4. Platz ist aber ja auch trotzdem gut, überhaupt dabei gewesen zu sein, ne? Also, muss man ja auch sagen.
Ja, aber, ja,
wir reden,
stimmt schon.
Es sind ja alles positive Ergebnisse, sagen wir es so, ne? Also es ist ja jetzt keiner dabei, der jetzt hier aus dem Nichts dann Erwähnung gefunden hat, ne?
Ja, gut. Dann mache ich mal weiter mit der 4. Kategorie. Also
deutsche Performance des Jahres. Der 4. Platz.
Liam Mendel-Lawrence gegen Paul Krone für seine Leistung in der Super League. Bronze geht an Nico Springer für seine Wahnsinns-Performance gegen Cor Dekker bei den UK Open. Und jetzt wird es nochmal eng. Silber geht an Gabriel Clemens mit seiner WM-Performance gegen Luke Humphries. 42% der Stimmen für den 2. Platz. Und Gold geht geteilt an Martin Schindler und Ricardo Petrezko für ihre Leistung gegen England beim World Cup. 47% der Stimmen haben sie mitgenommen und den Sieg über Luke Humphries und Luke Littler finde ich auch, ja, eine gute Auswahl, berechtigter 1. Platz für diese Leistung. Und ich glaube, das ist auch so das, wo dann halt Gesamtdeutschland so schön mitgehen kann, weißt du?
Und am Ende würde ich sagen, Martin Schindler, herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim Medaillenspiegel. 2 Goldmedaillen als einziger Spieler und dazu noch einmal Bronze für Martin
also
Schindler.
Also mehr Goldmedaillen als Indien in der ganzen Winter-Olympien-Geschichte, ja, ne?
Das wird so sein, ne? Also ja, stimmt. Martin Schindler, herzlichen Glückwunsch.
Haben wir auch nur 2 Starter dieses Jahr.
Aber dafür Benin am Start finde ich auch richtig geil. Oder auch generell, wer da alles bei der Abfahrt und so und beim Riesenslalom und Super-Ski dabei ist. Also generell Ski-Alpin ist da sehr divers besetzt. Also da hast du dann auch noch Starter aus afrikanischen Ländern, die jetzt nicht gerade wintersportaffin sind. Aber das nur am Rande, finde ich irgendwie aber cool.
Dann gehen wir jetzt noch über zur neuen Frage der Woche. Mittlerweile kennt man das Spiel, glaube ich, bei uns schon. Wir müssen das nicht nochmal erläutern. Ihr findet jetzt bei uns auf Instagram folgende Frage. Wie viele verschiedene Sieger gibt es 2026, also in diesem Jahr, bei 34 Players Championship Turnieren? 34 Turniere gibt es. Wie viele verschiedene Sieger gibt es? Schaut gerne jetzt bei uns auf Instagram vorbei, checkout-podcast und kommentiert dort die Anzahl und die Lösung. Wird Kevin dann mit dem Gast in der Patreon-Folge am Freitag aufgreifen, wenn ihr die Premier League besprecht. Was ist mir auch noch nicht gesagt? Mit wem wirst du denn hier das Ergebnis dann besprechen?
Ja, es bleibt noch ein Geheimnis. Also da muss man dann einfach bei Patreon schauen. Also man wird es ja mitbekommen, spätestens dann in der nächsten Woche in der großen Folge. Denn dort wird ja dann eben der Gast auch zu Wort kommen, wenn wir die Premier League Woche 2 in Antwerpen besprechen, wie erwähnt.
So wird es sein, dann muss ich mich wohl noch ein bisschen gedulden und Kevin, jetzt abgesehen von der Premier League, was erwartet uns denn jetzt noch hier in den kommenden Tagen, bis es dann endlich weitergeht?
ja, heute European Tour 1 und 2, die Qualis, dann eben Premier League in Antwerpen. Samstag, Sonntag haben wir dann durchaus einiges auf der Platte, Next Gen 3 und 4 in Kalka. Ich bin aber leider im Urlaub, deswegen kann ich da nicht kommentieren, aber schaltet da gerne ein, natürlich auch wieder bei Sport 1 auf dem YouTube-Kanal und online zu sehen. Zwei UK Open Qualifier, zwei weitere gibt es, die Neuseeland Pro Tour startet und natürlich am Samstag der Qualifier für den Samsener Storchen Cup, also auch das wird dann Thema sein in der nächsten Woche. Da werden wir dann wissen, wer auf auf Nino Pecht, auf den Titelverteidiger und die 7 eingeladenen Profispieler dann treffen kann in der ersten Runde in Sabbenhausen.
Ja, und es müssten zumindest zum Stand der Aufnahme noch ein paar wenige Plätze für die Qualifikation frei sein, für das Qualifikationsturnier. Also wer noch so spontan ist, am Samstag noch nichts vorhat und da nicht in Kalka bei der Next Gen ist, wie ich übrigens, der jetzt hier seinen Next Gen Return gibt nach 2 Jahren.
Deutsche Janni Havisto.
Ja, kann ja zum Samsener Storchen Cup fahren oder beziehungsweise zur Quali dafür und sich dann eben qualifizieren. Also schaut gerne mal vorbei beim Samsener Storchen Cup auf Instagram. Da findet ihr alle Infos zu dem Qualifikationsturnier und dann generell zu dem Kultevent.
Und wenn ihr einer von den 8 Qualifikanten seid, dann trefft ihr entweder eben auf Titelverteidiger Nino Pecht, auf Florian Hempel, auf Dutch Open Champion Paul Krone, auf Tourcard-Holder Max Zerwinski, Tourcard-Holder Leon Weber, den neuen Tourcard-Holder, WM-Drittrundenteilnehmer Arno Merck, Finn Kuciak haben wir noch. Habe ich alle genannt?
Nein, hast du nicht. Einen hast du vergessen. Ich weiß auch wen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Mehrmaliger deutscher WM-Teilnehmer.
Dragutin Horvat natürlich. Alter, was für ein Feld. Wir haben mehrere WM-Teilnehmer mit Dragutin Horvat, Arno Merck. Wir haben mit Paul Krone den Dutch Open Champion. Wir haben Finn Kuciak am Start als Super League-Teilnehmer. 2 Tourcard-Holder neben Arno Merck noch, also 3 in Summe. Das ist großartig. Ich freue mich sehr, sehr drauf und bin gespannt, wer es mit den 8 genannten aufnehmen wird.
Ja, bin ich auch gespannt. Freue ich mich auch jetzt schon wirklich sehr drauf. Also auf dieses ganze lange Wochenende mit Live-Podcast, da dann das Masters-Turnier und dann eben auch das lokale Turnier nochmal auf dem Dorf. Also ja, ist schon toll. Mach schon Spaß, ne, hier mit der Erika.
Ja, auf jeden Fall. Also an der Stelle würde ich sagen, haben wir ein gutes Ende gefunden nach knapp 1,5 Stunden Podcast hier. Mitte der Woche natürlich, weil wir erstmal den Pro-Tour-Auftakt abwarten wollten. Haben gesprochen über James Wade, Wessel Naiman, haben Paul Krone gehuldigt für einen irren Sieg bei den Dutch Open und über diese und weitere Themen gesprochen und natürlich gekürt wurden die 4 Checkout Award Champions. Machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Das war ein guter Einstand dafür. Vielen Dank nochmal für die rege Teilnahme. Vielen Dank fürs Zuhören hier im Podcast und ja, schaltet dann auch ein, schon in 2 Tagen, am Freitag zur Patreon-Exklusivfolge nach der Premier League in Antwerpen. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.